Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das war nicht geplant. Ja? Ich bin sehr loyal gewesen die ganze Zeit, egal welcher Trainer. Ich habe immer hinten rum, Seite rum und so weiter, habe ich immer zu den Nachwuchs gegangen. Ich habe nicht mal mit einem Spieler so richtig lang gequatscht, damit nicht einer denkt, dass ich nochmal hier Trainer werden will. Oder das war überhaupt nicht meine Absicht, das war überhaupt nicht geplant. Dann kam der Anruf und nur damit das jeder versteht, weil bestimmt wird darüber gesprochen, ich habe richtig nicht geschlafen, ich habe nicht gewusst, soll ich machen, soll ich nicht machen. Aber dann zum Schluss, wenn ich schon hier bei Hertha BSC angestellt bin und hier bin und dann brauchen sie mich, dann sagt man ja, aber ich habe noch gestern 15 Uhr Training geleitet haben für U16. Ich wollte verabschieden und ich habe angefangen richtig zu weinen, so wie das Wort ist, aber nicht wenig. Ja, das hat ein bisschen wehgetan. Diese Jungs, diese Nachwuchsarbeit hat in mein Herz gewachsen, weil wenn ich etwas mache, das mache ich immer mit Herz. Ja, und das war, ich finde nicht peinlich, weil Menschen haben sie Emotionen. Und muss man sagen, ich habe da alles das genossen. Wir haben einen guten Stab da oben, eine schöne Akademie mit guten Menschen. Das ist für uns als Trainer, das ist wunderbar da. Hier unten, das ist wieder eine andere Sache. Hier unten, also bei der Profiabteilung, da gibt es Stress, ja, immer. Ja, nicht wegen die Jungs, sage ich, wegen die Journalisten, ja, weil da kommt immer die böse Frage, die nette Frage, dann kommt Wahrheit, manchmal nicht Wahrheit und das ärgert einen Trainer, weil ich muss mir immer die Mannschaft schützen. Also der einzige Stress hier, da sind immer die Medien. Sonst, das ist auch Spaß hier mit den Jungs zu arbeiten, weil wenn ich die Augen gesehen habe heute, wie die reagiert haben, dann bin ich schon extrem motiviert. Ja, bis jetzt war ich so, dass wenn wir sehen, dann bin ich extrem motiviert gerade.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Extrem motiviert ist Paul Dardai bei seiner Rückkehr als Trainer von Hertha BSC, die er in seiner Antrittspressekonferenz ausführlich erklärt und erläutert hat. Und das konntet ihr gerade hören im Intro, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Schlusskonferenz Nummer 299. Nur noch eine Ausgabe von der 300 entfernt, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der @genetzer bei Twitter und wie immer besprechen wir den 19. Spieltag der Bundesliga der Männer. Es ist nicht immer der 19. Spieltag, aber heute der 19. Und wir legen einen Schwerpunkt genau auf jenes Hertha BSC, wo Paul Dardai jetzt eben zurückgekehrt ist. Das war ein wesentlicher Grund, diesen Schwerpunkt auszuwählen. Und wie immer bespreche ich nicht alleine den Spieltag. Das wäre sehr langweilig und eintönig. Nein, ich habe Gäste dabei. Und ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist hier in dieser Runde. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der @S-Hermanns auf Twitter. Hallo Stefan, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Hallo Max,
und
Dankeschön.
Endlich mal in einer richtigen Schlusskonferenz und nicht im Royal. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
Ja, so lange, bis wir dann über den 1. FC Köln sprechen oder was auch immer. Wir werden es sehen. Und ebenfalls mit dabei, ein alter Rasenfunk-Veteran ist er schon und er redet ja sowieso auf allen möglichen Plattformen über Fußball und die Bundesliga. Ralf Gunnisch, Experte unter anderem bei DAZN. Ihr seht ihn auch immer wieder bei Bundesliga. Ihr lest ihn auf Twitter als @Felgenralle. Servus, Ralf.
Guten Morgen. Nur in einem muss ich dir widersprechen. Ihr hört mich nicht bei Clubhouse. Also nicht auf allen Plattformen.
Ja, ich meinte alle relevanten Plattformen, nicht okay. Alle, nicht jede okay, beliebige durchgehypte Plattform, die in einem alles Jahr klar. Wieder weg ist.
Okay.
An alle diejenigen da draußen, die das jetzt gar nicht verstanden haben, völlig okay, ihr habt nichts verpasst, egal was euch sonst die Leute suggerieren wollen. Bevor wir loslegen, danke ich noch den Supporterinnen und Supportern Henning P., Bebeto, Christian, Lindy Spindi, Dennis Ehlers, Jumdeckel, Chrismi, Andrea, Simon, Manni Burgsmüller, Danilo und Ed Bluminio. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und sorgen dafür, dass nicht nur der Rasenfunk Paywall, Sponsoren und werbefrei bleiben kann, sondern dass wir auch ein kleines Honorar an unsere Gäste zahlen können, wenn sie das denn möchten und dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene mit dem Rasenfunk. Ganz herzlichen Dank dafür, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Neben einer direkten Überweisung findet ihr alles auf rasenfunk.de/unterstützen und auf kiosk.rasenfunk.de könntet ihr zum Beispiel auch über den Kauf von schicken Mützen. Ich habe gehört, das Wort Beanies ist nicht so verbreitet, wie ich dachte. Also Beanies, das sind Mützen, die könnt ihr auf kiosk.rasenfunk.de kaufen. Es gibt auch Tassen, T-Shirts und so weiter und so fort. Bestimmt auch irgendwann den Rasenfunk-Toaster, nach dem manche von euch immer schreien. Und dann habe ich nur noch zwei Ankündigungen, bevor wir loslegen können. Zum einen, wenn ihr uns via Spotify hört, wir freuen uns, wenn ihr auf eine Podcatcher-App eurer Wahl wechselt. Da hättet ihr auch Kapitelmarken, um zu den einzelnen Segmenten der Spiele zu springen. Und wir wissen nicht, wie das mit Spotify und dem Rasenfunk weitergeht. Und an alle diejenigen, die immer noch fragen, es ist eine neue Folge Elf Leben rausgekommen. An diesem Mittwoch, also wenn ihr das hier hört, in 2 Tagen wird auch die nächste rauskommen. Und hört die Folgen einfach immer bis zum Schluss, ganz bis zum Schluss. Da sage ich immer, wann die nächste Folge erscheint. Dann müsst ihr mich nicht immer fragen und ich euch dann verspätet irgendwann nachts antworten. Lasst uns loslegen, lasst uns in den Spieltag reingehen. Der Schwerpunkt wird Hertha BSC sein. Wir gehen folgendermaßen durch den Spieltag, dass wir erstmal ein bisschen uns mit der Tabellenspitze befassen, dann mit dem Tabellenkeller und dann kommt auch irgendwann die Hertha. Und ja, in welchem Segment das zugerechnet werden muss, das wissen wir alle. Aber das heißt, wir können mit dem FC Bayern beginnen, denn der liegt auch nach dem 19. Spieltag weiter auf Rang 1. Das war vorher schon klar. Immerhin sind es weiter nur 7 Punkte Vorsprung auf Rasenballsport dahinter. Das hat sich jetzt erst am 19. Spieltag ergeben. Und das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim, das begann ein bisschen so, wie man es erwarten konnte, mit druckvollen Bayern, aber auch klaren Chancen für die Hoffenheimer. Und immerhin, jetzt nach dem 1:4 im Hinspiel, sind die Bayern wieder quitt mit den Hoffenheimern, denn die konnten ihre Chance mit nur einer Ausnahme nicht nutzen. Und im Gegenzug konnten die Bayern Tore erzielen, nämlich Jerome Boateng, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Gnabry. Und für Hoffenheim hat natürlich Andrej Kramaric das Tor gemacht. Also 4:1 für die Bayern. Ralf, sind die Bayern damit wieder voll in der Spur?
Ergebnistechnisch auf jeden Fall. Ich finde, so langsam merkst du auch, woran doch. Ich weiß nicht, ob sie so viel Zeit hatten, um explizit daran zu trainieren, aber zumindest ist es explizit angesprochen worden, dass mit den Gegentoren, okay, jetzt ist wieder eins gefallen, aber nichtsdestotrotz wirkt ja das deutlich souveräner als in den Wochen zuvor, als man dann doch sich immer mal wieder fragte, Leute, wo ist denn eure eiskalte, wo ist eigentlich dieses Kalkül hin, mit dem sie die Spiele regelmäßig zu Ende gespielt haben? Klar war, du hast es ja angesprochen, von Anfang an war die Richtung sehr, sehr deutlich und es war auch klar, worauf es Hoffenheim angelegt hat. Das kannst du sehr, sehr nachvollziehbar gegen die Bayern so spielen, musst dann aber auch genau dieses eiskalte Kalkül haben vor dem Tor, um ihnen dann weh zu tun. Und dann ist halt das dass der Anschlusstreffer erst nach einer 2-0-Führung gefallen. Und da sage ich dann auch, die Bayern oder gegen die Bayern ein 0-2 aufzuholen, das ging vielleicht mal eine Zeit lang, aber ja, so langsam ist diese Zeit ist, glaube ich, auch wieder vorbei. Und wenn man sieht, dass die Hoffenheimer, ich habe mal so ganz grob durchgezählt, im letzten Drittel, im ersten Durchgang so 25 Ballkontakte plus minus 3-4 hatten, ja, das hat schon wieder was von dieser Dominanz, die Bayern gerne ausstrahlt.
Krass, das hätte ich gar nicht so deutlich gesehen. Stefan, wie würdest du das einschätzen? Wir hatten ja auch die vergebenen Chancen von Hoffenheim, also unter anderem Bebu direkt vor Neuer und dann auch mehrfach so knapp verpasste Hereingaben. Die Möglichkeiten waren da für Hoffenheim.
Ja, ich finde es ganz lustig, dass Ralf gerade gesagt hat, dass es schon länger her ist, dass die Bayern eine 2-0-Führung noch verspielen. Ich glaube, das war ungefähr so vor 3,5 Wochen, dass sie in Gladbach 2-0 geführt haben und 2-3 verloren haben. Erinnere ich mich jetzt komischerweise noch ganz gut dran. Ich finde es eigentlich so eine ganz nette Pointe, weil das Hinspiel ist 4-1 für Hoffenheim ausgegangen, jetzt 4-1 für Bayern. Und beim Hinspiel hatte man irgendwie so das Gefühl, okay, die Bayern sind diese Saison vielleicht verwundbar, bedingt auch durch die besonderen Umstände dieser Corona-Saison mit dem, was am Ende der vergangenen Saison Champions League-Finalturnier noch passiert ist. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, jetzt geht's 4-1 für die Bayern aus, also gleiche Ergebnis, nur umgekehrt. Und man hat das Gefühl, ja, das war es dann jetzt auch mit Spannung in der Bundesliga. Ich glaube, dass in dem Fall irgendwie so das Ergebnis, wie Ralf das auch gesagt hat, glaube ich schon das entscheidende Moment ist und nicht die Frage, wie sehr die Bayern auch in diesem Spiel gewackelt haben, wie viel Chance sie letztlich auch zugelassen haben, was ja nicht, was ja dann doch anders ist als das, was sie in der vergangenen Saison gespielt haben. Also das ist noch nicht diese Souveränität, mit der sie nach der Corona-Pause aufgetreten sind, wo man das Gefühl hat, die anderen kommen da nicht ran. Und jetzt kommen sie irgendwie dran, die dürfen ein bisschen schnuppern. Sie durften auch in den Spielen gegen Freiburg und Augsburg schnuppern, wo dann kurz vor Schluss jeweils der Ausgleich hätte noch fallen können. Und trotzdem hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt durch.
Also um das vielleicht in einen zeitlichen Kontext zu setzen, mit länger her, ich meine bei Gladbach vollkommen richtig, wir sprechen halt aber über vor ja gut drei, tatsächlich relativ genau 3 Wochen, aber seitdem und ich gebe dir auch bei Freiburg oder euch bei Freiburg und Augsburg recht, trotzdem habe ich das Gefühl, auch jetzt gegen Hoffenheim, Chancen ja, aber die Kontrolle, dieses Selbstverständnis ist eher zu erkennen als noch vor 3, 4 Wochen beziehungsweise Ende des vergangenen Kalenderjahres. Und darauf wollte ich hinaus, dass ich glaube, dass den Bayern oder die Bayern hat am meisten genervt, wie sehr darüber diskutiert wurde. Und der Blick auf die Tabelle war ja auch eher so, ja, okay, irgendwie können wir doch noch eingeholt werden. Lass uns mal wieder ein bisschen straffen. Und ich habe das Gefühl, dass ja, das zeigt gerade so ein bisschen seine ersten Auswirkungen. Also wenn es eine Möglichkeit gab, eine Schwächephase oder eine Periode, in der man glauben könnte, an den Bayern vorbeizuziehen, jetzt gerade haben wir sie nicht.
Das war auch nicht böse oder besserwisch gemeint eben, aber so nur für deinen Hintergrund. Ich habe halt eine gewisse Affinität zu dem Verein, gegen den die Bayern die 2-0-Führung verspielt haben. Und das konnte ich mir jetzt leider nicht entgehen lassen, darauf nochmal hinzuweisen.
Er war im Rasenfunk-Royal auch zu Gladbach da und nicht zu Hertha, der Stefan.
Nee, das war zu Hertha.
War zu Hertha? Ach stimmt.
Ja, war zu Hertha.
Siehste, mein Gedächtnis ungefähr so gut wie die Chancenverwertung der Hoffenheimer. Was machen wir denn dann mit Hoffenheim? Also wenn ihr Bayern so gut wieder in der Spur zurückseht, Hoffenheim, man hatte wieder Chancen, man hat wieder einige davon nicht verwandelt. In der zweiten Halbzeit allerdings, fand ich, war dann Bayern schon deutlich überlegen und da haben dann auch so die klaren Gelegenheiten für die TSG gefehlt, für die es ja tatsächlich vom Punktekonto her jetzt nicht absolut kritisch ist, aber es läuft jetzt auch nicht perfekt. Also 22 Punkte hat die TSG, 5 Punkte Vorsprung damit auf den Relegationsplatz und von den internationalen Rängen darf man sich mit 10 Punkten Abstand, zumindest man muss sich noch nicht verabschieden, aber der Weg ist gerade ein sehr weiter und es lief ja jetzt auch nur durch die letzten 3 Spiele vor dem Bayern-Spiel, sieht es jetzt besser aus. Da hat man gegen Bielefeld unentschieden, gegen Hertha gewonnen und gegen Köln gewonnen. Da kommen jetzt 7 dieser 22 Punkte her. Ralf, was fangen wir mit der TSG an? Siehst du da Weiterentwicklungen?
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, ja, Chancen gehabt, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich genutzt. Und dann hätte ich dich jetzt gefragt, ohne dass du die Tabelle vor Augen hast, wo ordnest du so eine Mannschaft ein? Ja. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, irgendwo zwischen 9 und 12, 13.
Ja, das stimmt, ja.
So, und das ist, glaube ich, auch in dieser Saison tatsächlich der Bereich, in dem sich Hoffenheim bewegen wird, wenn es ein bisschen besser läuft, dann bewegen wir uns irgendwo 8, 9, 10. Und wenn du halt ja, bei den Bayern spielst oder gegen Leverkusen, dann wird's oder gegen RB, dann wird es wahrscheinlich Platz 10 bis 12 bis 13. Also ich muss gestehen, ich erwarte tatsächlich nicht viel mehr von Hoffenheim als das, was wir momentan sehen. Wechselhaft, aber dann doch zu gut, um wirklich Probleme zu kriegen. Darfst ja nicht vergessen, zu Beginn, ja, sie sind gut gestartet, haben natürlich auch die Bayern besiegt, aber hatten dann halt Frankfurt, ja gut, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so unbedingt auf höchstem Niveau. Dann kamen die Dortmunder und dann hast du eben dieses Auf und Ab. Dann hast du mal unentschieden, dann hast du einen Sieg gehabt, dann hast du 2 Niederlagen, dann gewinnst du in Gladbach, dann scheidest du im Pokal bei Fürth, okay, Elfmeterschießen, aber du scheidest aus. Verlierst gegen Freiburg und Schalke, über Schalke, das ist ja, glaube ich, deutlich genug angesprochen worden, dass du da natürlich nicht 4-0 verlieren darfst und verlierst dann wieder 3 Spiele nicht, auch wenn es bei allem Respekt nur Bielefeld, Hertha und Köln sind, aber du verlierst sie halt nicht, holst sogar 7 Punkte raus. Ist ganz klar die Tendenz oder die Tabellenbewegung einer Mannschaft, die je nachdem, zu welchem Peak die Saison aufhört, entweder auf 9 oder auf 13 landet. Oder irgendwo, da, also in dem Bereich halt.
Ich glaube, dass es auch in dem Fall erklärbar ist mit den besonderen Umständen, die Hoffenheim halt zu erleiden hat. Also diese Corona-Pandemie hat ja, glaube ich, bei keinem Verein so zugeschlagen wie bei denen. Da sind natürlich auch, also wenn man jetzt mal Kramaric nimmt, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Tore hat er erzielt, das müsste so auch an die 50 nicht, aber so 30% rangehen, und der ist halt einfach mal 2 Monate komplett ausgefallen, das können die halt nicht ersetzen. Und das fand ich auch ganz interessant nach dem Sieg hier in Berlin gegen Hertha, hat also in dem Moment, wo man eigentlich sich freuen kann, hat Rosen das nochmal angesprochen, so dass es dann halt nicht so wie eine billige Ausflucht da kommt im Moment der Niederlage, sondern dass man das auch einzuschätzen weiß. Und ich glaube, da sind dann halt auch die Erwartungen in diese Saison nach diesem schwierigen Herbst auch deutlich reduziert.
Es sind nicht ganz 50%, 45%, du hast es schon sehr richtig geschätzt, der Tore, die Hoffenheim erzielt hat, kommen von André Kramaric, 13 von 29 hat er erzielt. Aber mit dem Thema Corona sind wir ja noch bei einem Nebenthema dieser Partie, also einmal taktisch und spielerisch gesehen kann man sagen, Rocker durfte neben Kimmich spielen und man kann das bewerten, wie er das gemacht hat, hatte ein paar ganz gute Aktionen, war vor allem ja aber auch der stabilisierende Faktor, Kimmich hat das offensiver interpretiert als er. Aber warum hat er da gespielt? Mutmaßlich deshalb, weil Leon Goretzka neben Javi Martinez Corona-positiv getestet wurde. Und dann hatte man noch ein Thema, sowohl bei der Hertha als auch beim FC Bayern haben sich Spieler tätowieren lassen, in einer Zeit, in der Tattoo-Studios geschlossen sein sollten. Einmal Kunja, einmal Corentin Tolisso. Ralf, ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der diese Nebenthemen immer mit reinnimmt in die Sendung. Ich finde jetzt aber, aktuell ist es dann vielleicht schon interessant zu sehen, der Umgang mit Corona von den Profis. Findest du, dass das ein größeres Thema ist jetzt, oder wie würdest du das jetzt einordnen? Es sind ja eigentlich zwei getrennte Sachen. Einmal die Infektion von Martinez und von Tolisso und dann eben so ein Fehlverhalten, wie unter anderem von Kunja und Tolisso. Im Bolo kann man ja vielleicht noch dazu nehmen.
Es ist lustig, dass du mich jetzt dazu reinholst, weil ich ja auch bekannt dafür bin, dass ich Nebenthemen sehr gerne in aller Breite ausdiskutiere. Aber wenn
weil du,
mich, du
näher an den Spielern dran bist.
Also ich finde, wir sollten das, wie formuliere ich das jetzt, ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Von der einen Seite haben die natürlich gewisse Privilegien, dass sie weiterhin ihren Beruf ausüben dürfen unter Berücksichtigung eines, ich sag mal, übergeordneten Hygienekonzepts. Damit meine ich das der DFL, weitergeleitet an die Vereine. Insofern ist das natürlich auf einer moralischen, auf einer Vorbildsebene auch eine große Verantwortung, die Spieler haben, damit das Geschäft, damit die Liga, damit das alles weiterläuft. Dementsprechend darf man auch zu Recht, finde ich, gewisse Ansprüche anmelden. Die hören aber für mich auch ein Stück weit darauf, dass man verlangt, dass sich keiner, und wir sprechen nicht von irgendwelchem fahrlässigen Verhalten oder von irgendwelchen Dummheiten, sondern tatsächlich, es kann ja sogar passieren, wenn du dich an alle Vorschriften hältst und machst und tust, dass du in irgendeiner Form mal Kontakt unbewusst zu jemandem hast, der dich infiziert. Und dann können Infektionen nun mal vorkommen. Das Hygienekonzept sagt ja nicht, wir sind perfekt, sondern das Hygienekonzept, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber es geht ja darum, das Infektionsrisiko für alle Spieler oder für alle Teilnehmenden in der Mannschaft und drumherum so gut es geht zu minimieren. Du kannst es ja, also wenn es ein Konzept geben würde, das dafür sorgt, dass sich keiner mehr ansteckt, okay, wenn wir alle zu Hause bleiben und nie wieder die Wohnung verlassen, aber das schieben wir jetzt mal kurz beiseite, das ist ja nicht realistisch. Also es geht tatsächlich darum, das Risiko zu minimieren. Insofern würde ich die Fälle von wegen, der war auf einer Party und hat sich infiziert, oder ja, der hat eigentlich weitest, oder der hat dieses Konzept befolgt, der hat, hat sich dran gehalten und ist trotzdem irgendwie zu einer Infektion gekommen. Ist halt doof. Wir wünschen jedem einzelnen Infizierten, egal ob Fußballer oder nicht Fußballer, natürlich einen milden bzw. am besten gar keine Symptome und eine schnelle Genesung. Kann aber leider passieren. Das andere ist das mit den Tattoos. Das ist halt, ja, wie formulieren wir es denn, Max? Stefan, maximal ungeschickt?
Dämlich.
Ja, okay.
Oder vielleicht sogar ignorant, finde ich, gegenüber der Gesamtsituation. Also ich selber würde mich nicht mal so in Gefahr bringen wollen, ehrlicherweise.
Das kommt sicherlich noch dazu, dass es, und da sind wir auch wieder bei dieser Verantwortung, die du nicht nur für dich, sondern auch für deine Mannschaftskollegen und auch für den gesamten Fußballbetrieb hast, finde ich das halt äußerst unglücklich, in dieser Zeit dann sowas zu machen. Und ja, es sind ja durchaus auch drastische Worte vom Verein gefallen und gewählt worden. Du kannst halt einfach nur immer wieder appellieren, dass alle, die unter dieses Hygienekonzept fallen, sich auch entsprechend dran halten.
So ist es. Stefan, ist dir noch lieb, brennt dir noch etwas auf der Seele zu dem Thema oder sollen wir weiter mit dem nächsten Spiel machen?
Also jein. Einerseits drängt es mich jetzt nicht so sehr, aber vielleicht ein paar Worte dann doch noch. Also ignorant, glaube ich, wie du es ausgedrückt hast, trifft es schon ganz gut. Ich glaube, also ich besitze ja jetzt sozusagen den Nachteil oder das Privileg, nachdem, wie man sieht, inzwischen schon ein alter oder zumindest älterer Mann zu sein. Das heißt, dass ich natürlich auch die Risiken dieser Krankheit vielleicht anders einschätze als jemand, der 20, 25 ist. Und ich glaube aber einfach auch, dass das vielleicht auch mehr ins Bewusstsein der Spieler rücken muss. Das ist, es hört sich so ein bisschen moralinsauer an, aber es geht halt einfach auch um die Gefahr, die da besteht. Also wenn man jetzt nochmal Kramaric zum Beispiel nimmt, also wir haben bei den Fußballern sind alles junge Männer natürlich, bei denen hat man immer das Gefühl, naja, wenn sie es dann bekommen, dann wird es halt nicht so schlimm sein. Und gefühlt so in 90% der Fälle heißt es dann auch, es verläuft symptomfrei. Aber du hast halt diese Garantie nicht. Also es ist halt so ein bisschen nur russisch Roulette spielen. Also bei mir, mit 50 ist es natürlich noch anders als mit 20. Bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Trommel halt eine Kugel drin steckt, noch ein bisschen höher als bei einem 20-Jährigen. Aber du musst ja nicht daran, also musst ja nicht vom Schlimmsten ausgehen. Aber als Fußballer, wenn du von deinem Körper abhängig bist, du hast halt keine Garantie, wenn es dich erwischt, wie schlimm das ist. Also Kramaric ist 2 Monate ausgefallen, Rami Benzebaini auch ungefähr so lange. Andere Spieler stehen nach 7 Tagen wieder auf dem Platz und es geht weiter, aber du weißt es halt nicht. Und du gefährdest damit deine eigene Karriere und natürlich auch das Fortkommen deiner Mannschaft, wenn du ausfällst, lange ausfällst.
Und wenn ich jetzt ganz kurz zwischengrätschen darf, weil mir ist immer ganz wichtig, wenn wir über Sachen diskutieren, dass wir versuchen, zumindest bei solchen Dingen geht das ja, ein bisschen die Perspektive einzunehmen. Und da hat Stefan natürlich vollkommen recht. Ich meine, das sind alles junge, gesunde Kerle, die auch ein Stück weit das Gefühl zumindest der Unverwundbarkeit haben, weil sie komplett durchtrainiert sind, weil sie körperlich jeden Tag Höchstleistung vollbringen. Und, das muss man ja auch sagen, natürlich ist Corona für sie präsent mit den Testungen und so weiter, aber die Krankheit an sich ist ja so gut wie nicht präsent in ihrer Welt, weil sie meistens relativ abgeschottet leben und relativ wenig davon mitbekommen. Und vielleicht kommt gerade deswegen dann so ein bisschen bei dem einen oder anderen diese Sorglosigkeit durch. Aber Stefan, du hast natürlich vollkommen recht, gerade weil der Körper das Kapital ist, ja, ich zahle dafür auch nochmal extra 5 Euro, muss mir das so ein bisschen bewusst werden. Aber ja, wenn die Lebensrealität eben daraus besteht, dass das nicht präsent ist, weil alles dafür getan wird, dass man abgeschirmt wird, sowohl wortwörtlich wie auch sprichwörtlich, kann das passieren. Darf nicht, soll nicht, weil nicht gut, aber es ist leider fast schon menschlich. Ohne es jetzt entschuldigen zu wollen, möchte ich es nur erklären.
Nee, da hast du völlig recht. Ein vielleicht trügerisches Gefühl der Sicherheit, das kommt da bestimmt mit dazu. Und Fußballprofis gehören ja zu den wenigen Berufsgruppen, die sehr viel getestet werden. Also ich weiß nicht, ob ihr Erzieherinnen und Erzieher kennt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige, die werden auch häufiger getestet. Und das verändert auch den Umgang mit dieser Krankheit. Zum einen, weil du eben, wenn alles gut läuft, im fortlaufenden Maß jede Woche negative Tests hast. Und zum anderen, weil du auch das Gefühl hast, na, ich würde es ja sofort merken. Das soll auch nichts relativieren, aber gehört, glaube ich, zu diesem Perspektivwechsel mit dazu. Das war eine gute Anmerkung von dir noch, Ralf. Vielen Dank. Es hätte auch noch taktische Dinge jetzt zu besprechen gegeben, aber wir wollen ja keinen Bayern-Schwerpunkt draus machen. Interessant war in jedem Fall zu sehen, dass sie sich bei Standardsituationen ein paar Dinge überlegt haben. Boateng jetzt immer am langen Pfosten sehr weit außen, egal ob Freistoß oder Ecke. Kimmich hatte noch ein paar sehr gute Aktionen und auf den Außen im Rücken von Pavard und Davis war man verwundbar, vor allem bei Davis. Aber all das sind jetzt auch nicht die neuesten Erkenntnisse, für die man ein Extrablatt FC Bayern aufmacht. Machen müsste, für die es jetzt weitergeht bei Hertha BSC und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Das sind die nächsten beiden Gegner der Bayern. Des DFB-Pokals hat man sich ja entledigt. Für die TSG aus Hoffenheim geht es weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann bei Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Gegner für Hoffenheim. Auf Platz 2 in der aktuellen Tabelle liegt, wie vorhin schon angesprochen, Raber Leipzig und man musste nachlegen am Samstagabend, um den Abstand auf die Bayern nicht auf 10 Punkte anwachsen zu lassen und um sich vor Leverkusen ein bisschen in Acht zu nehmen, denn die drücken von hinten in Richtung Leipzig. Und das war auch der Gegner in diesem Samstagabend-Topspiel. Zum dritten Mal in den letzten 4 Spielen verlieren die Leverkusener mit 0:1. Und dieses 0:1 jetzt gegen Raba hat sicherlich besonders wehgetan. Nkunku macht das entscheidende Tor. Leverkusen gelingt es zwar die meiste Zeit, Leipzig ganz gut zu verteidigen, aber er spielt sich auch selbst kaum Chancen. Es ist recht treffend, denn da sind halt auch zwei der besten Defensivreihen dieser Liga aufeinander getroffen. Stefan, wie haben dir beide Teams gefallen? Was sind für dich die Erkenntnisse dieses Spiels?
Ja, also ich finde, auch wenn Leipzig im Moment Zweiter ist und vielleicht der letzte verbliebene Bayernjäger, wenn es den denn überhaupt noch gibt, finde ich in dem Zusammenhang inzwischen Leverkusen sehr viel spannender, die ja bis zum Spiel gegen die Bayern am letzten Spieltag vor Weihnachten noch ungeschlagen waren. Und jetzt irgendwie diese Serie einmal komplett umzudrehen scheinen. Wir haben, glaube ich, seit dem Spiel, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, also in den 7 Spielen inklusive Bayern genauso viele Punkte geholt wie im selben Zeitraum Hertha BSC. Das beschreibt dann so ein bisschen, auf welchem Niveau die sich gerade bewegen. Das ist natürlich, auch dafür gibt's Gründe, vor allem natürlich personeller Natur. Sie haben immer noch eine überdurchschnittlich gute Mannschaft auf dem Platz, aber man erkennt halt auch die Probleme, die sie dann haben. Also Bosch hat ja mit Bailey als zentraler Spitze angefangen, hat es hinterher auch erklärt, dass er gegen diese massive Abwehr der Leipziger so ein bisschen Beweglichkeit haben wollte, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und ich habe so das Gefühl, immer wenn er nicht mit einem klaren Neuner spielt, dann gehen die Leverkusen-Fans auf die Barrikaden, weil sie das halt schon auch in der vergangenen Saison, zum Beispiel Pokalfinale, halt häufiger erlebt haben, dass es nicht so ganz funktioniert. Aber er hat halt erklärt, dass Schick noch nicht fit genug war, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie es in der Theorie hätte funktionieren sollen.
Was man vielleicht auch an Daley Sinkgraven ganz gut ablesen konnte, der mehrere Positionen gespielt hat, aber kein einziges Mal die, auf der er so genannt angestammt ist, nämlich links außen in der Verteidigung. Sinkgraven war immer eher so im Zentrum zu finden, in den Halbräumen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er erst links im Halbraum angefangen, ist dann in den rechten Halbraum gewechselt. Aber er war überall zu finden. Ralf, ist das so ein Kennzeichen von Boss und Leverkusen? Ist das jetzt Plan B, weil eben auch Verletzungen damit reinspielen? Leverkusen ja auch gerade in der Abwehrreihe ganz schön verletzungsgebeutelt, deswegen mussten da auch andere Personen spielen, Foso Mensah unter anderem von Beginn an, was man vielleicht nicht gleich eingeplant hätte. Woher glaubst du, kommst dieses Herumexperimentieren in einem so wichtigen Spiel?
Bei Bayer Leverkusen, muss ich gestehen, warte ich tatsächlich eigentlich immer Also nicht in freudiger Erwartung, sondern einfach aus Erfahrungsgründen auf genau solche Spiele, auf genau solche Leistungen, weil oder auf solche Phasen auch, wie sie die jetzt in den letzten Wochen hatten. Ja, Stefan, du hast recht, ich habe parallel nachgeschaut, 4 Punkte eben in diesem Zeitraum, beide, sowohl Hertha wie auch Leverkusen. Und das zeigt so ein bisschen auch die Entwicklung Leverkusens in den letzten Jahren. In der vergangenen oder in den letzten 2 Saisons war es immer so, dass du eigentlich, da hättest du dieses Spiel bei Leipzig nicht 1-0 verloren, sondern wahrscheinlich 4-3, weil der Fokus auf die Offensive gelegt war oder das Spiel der Leverkusener ist ja sehr, sehr offensiv angelegt. Ich finde, mittlerweile haben sie ein bisschen mehr Balance reinbekommen, deswegen ist das nicht mehr immer so dieses ganz große Spektakel. Aber auch die Entstehung des 0-1 zeigt dann auf, woran es weiterhin für mich bei Leverkusen ein bisschen hakt. Ja, sie haben erst 19 Gegentore. Das spricht in Summe dafür, dass das doch ganz gut klappt. Aber in den entscheidenden Situationen, in diesen, ich nenne sie mal große Spiele gegen direkte Konkurrenten hier unter den ersten 5, 6 Mannschaften, hast du dann halt so Dinger drin. Und wenn man sieht, wie frei Nkunku, oder eigentlich ist er nicht frei, weil es stehen 5 Leute drumherum, aber die Betonung liegt auf Stehen. Mhm. Und das ist so dieses, bei den Bayern habe ich eben von diesem eiskalten Kalkül gesprochen, von diesem Selbstverständnis über 90 Minuten. Wir lösen uns mal ganz kurz davon, dass Hoffenheim ein paar Chancen jetzt hatte, sondern wenn wir im Allgemeinen über die Stärke der Bayern sprechen, über 90 Minuten wirklich volle Kontrolle über das Spiel haben, dem Gegner sehr wenig ermöglichen. Das sehe ich bei Leverkusen leider zu häufig, wenn man jetzt Leverkusen-Fans fragt, sehe ich das nicht. Das ist sehr, sehr, es ist schwankend. Leider schwankend, dann gegen Mannschaften wie Leipzig, die halt dann auch ja, das dann entsprechend nutzen und dann wiederum selber nichts zulassen. Also Leverkusen ist gut genug, um immer in den ersten 5 zu landen, aber es fehlt dann immer so dieses letzte Quäntchen, um vielleicht ja nicht unter den ersten 5, sondern halt ganz oben zu landen. Und das, finde ich, siehst du dann gerade auch immer in den internationalen Wettbewerben. Mhm. Das war ja gegen Inter, ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Spiel, weil ich durfte es begleiten bei The Zone und es war kein schlechtes Spiel, aber dann stellst du halt den jungen Tapsoba, den ich für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger halte, mit unheimlich viel Potenzial, stellst du ihn halt gegen Lukaku, was du auch machen kannst, aber dann macht er genau das, was du gegen Lukaku nicht machen darfst. Plus, sie kriegen den Raum davor nicht zugestellt und Lukaku kriegt einen Ball nach dem anderen, nimmt Tapsoba auf den Rücken, dreht sich und schießt ihn rein. So, das ja, ist halt das falsche Spiel, dass sowas passieren darf. Und dass diese Phasen, diese Spiele hast du dann immer mal wieder und das sorgt dafür, dass, wenn es gut läuft, Leverkusen Zweiter oder Dritter wird und wenn es nicht gut läuft, Vierter, Fünfter oder Sechster wird.
Aber man hatte irgendwie das Gefühl zu Beginn dieser Saison, dass es da so einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Also dass sie das, was du ja gerade auch beschrieben hast und was ja auch, ja, was man ja auch nicht wegdiskutieren kann, dass sie das irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle bekommen haben. Also bis zu dem Spiel gegen Bayern und eigentlich da ja auch bis zur 90. Minute, bis dann Tah den Ball verloren hat. Also aber ja, ich weiß nicht. Jetzt schlägt das Universum zurück. So hat man so ein bisschen das Gefühl.
Absolut, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe auch das Gefühl, sie haben so ein bisschen mehr die Balance gefunden, aber aus gelehrter Erfahrung oder gelernter Erfahrung wartet man ja bei Leverkusen weiterhin genau auf dieses, auf solche Phasen. Mag dem vielleicht auch nicht ganz gerecht werden, aber ihr wisst ja auch, wenn so ein Eindruck einmal verankert ist in einem, dann dauert es, bis der wieder ja, bis der ausgemerzt ist. Und das haben sie noch nicht geschafft.
Ja, also ich weiß noch, in der sehr guten Phase von Leverkusen, die ja über die fast komplette Spielzeit bis zur Winterpause ging, wie ihr ja schon angesprochen habt, da haben das auch die Journalistinnen und Journalisten in den Pressekonferenzen Peter Boss immer wieder gefragt: Herr Boss, wie kommt denn das? Wann kommt denn jetzt mal der Einbruch? Wie klappt denn das, dass Ihre Mannschaft immer wieder vor allem auch diese Intensität auf den Platz bringt? Ich glaube, das ist ein Unterschied, den man jetzt tatsächlich sieht. Die Intensität ist nicht mehr so hoch bei Leverkusen und die leben eben von ihren Sprints, von ihrer Laufleistung, vom Druck, den du auf den Gegner machst. Und da hat er damals selber immer gesagt, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also es kommt aus der Mannschaft heraus und wir freuen uns alle. Aber es wundert mich selber, weil eigentlich müssten die doch alle total platt sein. Aber sie schaffen es alle drei Tage immer wieder, sich neu zu motivieren. Und vielleicht ist jetzt das, ne, wir haben es jetzt gerade im Grunde jetzt dann schon in der dritten Version, sage ich jetzt dann, das Pendel schlägt zurück. Das fehlt halt jetzt auch. Und ich finde, dass man auch in diesem Spiel jetzt Dinge gesehen hat, wo ich das Gefühl habe, also ich glaube nicht, dass das der Plan war. Also zum Beispiel Bailey eben als Spitze beginnen. Es kam erst in der 59. Minute Schick und dann in der 81. Alario, also eben klare Zielspieler. Und dennoch hat Leverkusen relativ häufig den langen Ball von hinten herausgespielt, weil eben auch das Pressing von Leipzig natürlich so ist, wie halt das Pressing von Leipzig häufig sein kann. Das ergibt aber relativ wenig Sinn, wenn du vorne keinen Zielspieler hast. Also egal, ob das Diaby, Bailey oder Wirtz ist, keine von denen gegen Upamecano kann, wenn ich alle Sterne günstig stehen, dann wird das nicht funktionieren. Und auch die zweiten Bälle hat sich da Leipzig konsequent zurückerobert. Und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das der Plan gewesen ist. Das würde mich zumindest sehr wundern. Dann hätte ich ein paar Anschlussfragen an Peter Boss. Aber ich glaube, solche Dinge sind jetzt in diesen letzten Spielen von Leverkusen häufiger passiert, dass die Spieler logischerweise eigene Entscheidungen getroffen haben und dann aber aus unterschiedlichsten Gründen, sicherlich spielt da auch die Unerfahrenheit mancher mit rein, nicht immer die besten Entscheidungen getroffen haben. Und trotzdem war es ja kein schlechtes Spiel gegen Leipzig. Also es war jetzt ein knappes 0:1, Radetzky hat es 0:2 verhindert, aber Gulaschi hat auch eine Großchance vereitelt. Also mit etwas Glück hätte es auch ein Unentschieden werden können. Also ich will jetzt nicht sagen, es wäre ein schlechtes Spiel gewesen.
Nein, ein schlechtes Spiel nicht, aber nichtsdestotrotz, und da müssen wir eher den Fokus auf die erste Halbzeit legen. Da war Leverkusen offensiv so gut wie gar nicht präsent. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, damit wir das dann auch konkret mit Zahlen unterfüttern können. 5 Ballberührungen im 16er der Leipziger im ersten Durchgang. Das ist für eine Mannschaft, die diese Offensivqualität hat, grundsätzlich erstmal zu wenig. So, hat natürlich auch Gründe, wie du sagst, das Pressing der Leipziger hat gut funktioniert und Bailey, klar, den kannst du schon mit langen Bällen füttern, allerdings nur, wenn hinter der letzten Kette viel Raum ist und du ihn quasi schickst. Wenn du ihn mit hohen Bällen anspielst und hoffst, der soll sich festmachen und sich gegen die Abwehrspieler durchsetzen, die mit gerade Upamecano natürlich zweikampfstark sind, mal ganz trocken formuliert, dann ist das sicherlich die falsche Taktik. Anders. Es war ja sicherlich keine Vorgabe, aber dann ist es die falsche Art und Weise, wie du es versuchst.
Genau. Es gab keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit für Leverkusen. Allerdings auch nur einen für Leipzig, die jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel heruntergespielt haben, aber vor allem in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Da haben Angelinho weiter ganz wichtiger Spieler. Ich finde, Nkunku hat ein sehr gutes Spiel gemacht auf Leipziger Seite. Jetzt nicht nur wegen des Tors, sondern auch, also zum einen sind dann seine Standards einfach immer wichtig. Und eben auch, er war anspielbar und hat Bälle auch mal gehalten. Es gab sehr viele sehr körperlich geführte Zweikämpfe. Ich glaube, aus diesem Aspekt heraus war das ein ganz interessantes Spiel zum Ansehen. Also da Nkunku gegen Tamal zu sehen. Also wir nehmen mal die Zweikämpfe oder nicht geführten Zweikämpfe vom 0:1 raus. Aber manchmal hat es da schon ganz schön gescheppert. Und da hat Leipzig aber auch dann ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, Olmo findet da immer besser seinen Platz. Der hatte jetzt wieder 4 Schüsse, 2 Torschussvorlagen, aber nicht nur eben anhand der Zahlen, sondern der war auch sehr häufig anspielbar in den Räumen, die eng waren. Und das ist ja das, was du erwartest von jemandem auf seiner Position. Da hat Leipzig auch viele Dinge gut gemacht und so dann das Spiel auch verdient gewonnen, würde ich es jetzt mal so zusammenfassen. Außer jemand von euch möchte Einspruch erheben.
Ich nicht.
Ich höre keinen Einspruch. Dann lassen wir das so. Vielleicht noch mit dem einen Hinweis. Ich höre viele, viele Geisterspiele höre ich inzwischen gerne mit Kopfhörern, weil man dann sehr viel versteht von dem, was auf den Trainerbänken gesagt wird. Leipziger Spiele nie. Es ist fürchterlich. Da würde ich lieber die Außenmikros runterdrehen. Wenn ich noch einmal höre, Justin, zweiter Ball, dann platzt mir der Schädel. Das habe ich so oft gehört in diesem Spiel. Also Justin Kluivert ist anscheinend ein Spieler, der noch gecoacht werden muss. Hat er auch Angelino zugerufen. Coach him, Justin, zweiter Ball. Ach Gott, na gut. Anderes Thema.
Du, solang's, ja, genau. Darüber können wir gerne mal einen Kurzpass machen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Was da die Psychologie des Coachings ist als Trainer von der Außen, von außen.
Ja, das fände ich tatsächlich mal interessant. Da gibt es auch große Unterschiede. Da geht's, da rangiert es von Baum bis hin zu Nagelsmann, bis hin zu Leuten wie Glasner, der sich bei Freiburg hinstellt und sagt, also habt ihr auch irgendwas, was ihr nicht kommentieren wollt in Richtung der Freiburger Bank? Also, da hatte man schon einige Bonmots auch an diesem Spieltag. Für Raber geht es jetzt weiter zu Hause gegen Bochum im DFB-Pokal und dann auf Schalke. Die Leverkusener werden jetzt bei Rot-Weiß Essen antreten im DFB-Pokal und dann hat man einen Doubleheader zu Hause gegen Stuttgart und gegen den ersten FSV Mainz 05. Für Leipzig sind 7 Punkte Rückstand auf Platz 1. Für Leverkusen, die auf Platz 5 abgerutscht sind, ist es 1 Punkt in die Champions League-Plätze und logischerweise schon 13 auf Platz 1. Dieses Thema ist dann vielleicht zumindest erstmal mittelfristig ad acta gelegt. Und damit haben wir aber auch schon indirekt über eine der Mannschaften gesprochen, die sich vor Leverkusen schieben konnte an diesem Spieltag. Und das ist dann eben der VfL aus Wolfsburg. Da habe ich mir schon unbewusst die Brücke gebaut zu diesem 3:0 am Sonntagabend gegen den SC Freiburg, mit dem es der VfL eben schafft, auf Tabellenplatz 3 zu springen. Ebenfalls kein Tor kassiert, damit auch eine der besten Defensivreihen in dieser Liga. Und dafür hat man vorne ja Wout Weghorst und der macht dann im Zweifel schon die Tore rein. In einem Spiel, das eng war, in dem auch Schiedsrichterentscheidungen ein Thema waren, beim ersten Treffer, Schlotterbeck geht zu Boden. Es ist nicht, meiner Meinung nach, nicht eindeutig zu erkennen, warum er zu Boden geht und deswegen bleibt dann die Entscheidung auf dem Feld stehen. So soll vielleicht dann auch die Interpretation des VAR genau sein. Ralf, was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Was macht Wolfsburg so stark?
Wolfsburg macht so stark, dass sie, finde ich, weiterhin unterm Radar fliegen. Also wenn du über die Top oder wenn du über die Champions League Kandidaten sprichst, wenn du jetzt ganz, ganz unverblümt die Frage stellst, dann sprechen, behaupte ich, 80-90% aller Menschen sagen Bayern, Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Gladbach und dann kommt da vielleicht noch eine Mannschaft rein, die du nicht so auf dem Schirm hast. Und das ist eben Wolfsburg. Ja, momentan auch noch die Frankfurter, da kommen wir auch später zu. Aber ich finde sie so, das ist so, wenn ich grau sage, werde ich dem Ganzen nicht gerecht. Und liebe Wolfsburger und Wolfsburgerinnen, nehmt es mir nicht übel. Aber das ist so, es ist unscheinbar, aber es ist erfolgreich. So ein bisschen wie, und das meine ich mit dem größten Respekt, den man haben kann, so ein bisschen wie Oliver Glasner, der ja gar nicht so als Lautsprecher auftritt oder durch irgendwas Auffälliges bekannt ist, sondern mit ihm verbindest du eine ganz sachliche, kühle, sehr kompetente Art und Weise im Umgang mit Journalisten, im Erklären seiner Ideen und so weiter. Und so ähnlich spielt halt, finde ich, auch Wolfsburg. Das ist so, wie sich wie sich Hund und Besitzer, Besitzerin anpassen, so habe ich das Gefühl, ist das bei Wolfsburg auch.
Aber wer hat sich an wen angepasst?
Ich glaube eher, die Mannschaft hat sich so ein bisschen an Glasner angepasst. Mhm. Und je mehr Zeit die miteinander verbringen, desto erfolgreicher wird das auch.
Stefan, deckt sich das so mit deinen Eindrücken von Wolfsburg?
Ja, sehr spannend jetzt gerade das zu hören, weil irgendwie man entwickelt ja so ein Gefühl bei dem Spiel. Ich gucke mir jetzt nicht regelmäßig die Wolfsburg-Spiele an, aber gestern, das habe ich mir natürlich auch Vorbereitung auf heute angeguckt. Also man entwickelt ja so ein Gefühl für dieses Spiel und dieses Gefühl hat jetzt irgendwie so nichts Warmes wirklich. Also fragt sich dann, wie kann man dieses Gefühl jetzt verbal ausdrücken? Und das hat Ralf gerade eben perfekt getan. Also genau so habe ich es empfunden. Ich glaube, Wolfsburg Stärke ist, glaube ich, dass sie wenig falsch machen. Sie funktionieren und sie funktionieren richtig gut. Aber es reißt sich jetzt nicht irgendwie aus dem Sitz hervor, vielleicht jetzt mal abgesehen von dem 2:0 durch Weghorst, was ich einfach exzellent gemacht finde, also den Ball aus der Position mit dem rechten Fuß ins Tor zu schießen und nicht irgendwie ins Seitenaus, wie wahrscheinlich 90% aller Leute, die das versuchen würden, ist schon eine große Kunst auch gewesen.
Wolfsburger, die Kälte ausstrahlen, die White Walker der Bundesliga vielleicht an dieser Stelle. Wobei ich sagen muss, ich bin ja der Erste, der dem zugestimmt hätte, noch vor allem vor ein paar Wochen, weil ich ja jedes Spiel von Wolfsburg gesehen habe schon in dieser Saison. Und gerade wenn die 1-0 führen, wird es dann oft zäh, weil sie verteidigen einfach sehr gut. Sie sind sehr gut gegen den Ball. Das ist generell eher so die DNA, die Glasner ihnen mitgeben möchte. Und dann läuft das Spiel eigentlich so, wie man es erwarten kann, nämlich zäh. Ich finde, da sind aber durchaus jetzt ein paar Aspekte dazugekommen, die auch offensiv wieder ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Auch wenn ich immer noch bei der Grundtendenz, würde ich euch zustimmen, es ist eher kalt, wenn man ein Wolfsburger Spiel anguckt, egal zu welcher Temperatur es stattfindet. Aber ich finde, man hat mit Jannik Gerhardt jemanden, der sehr, sehr gute Ideen hat, was er dann mit den zweiten Bällen, die Weghorst ihm ablegt, machen kann und der auch sehr gut anspielbar ist, auch mit vertikalen Bällen, also die er sehr sauber dann eigentlich weiterverarbeitet, also in der Ballmitnahme. Mbabu hat in dem Spiel auch wirklich dafür gesorgt, dass Günther sich nicht so entfalten konnte wie in vielen anderen Freiburger Spieler, weil der eben das sehr offensiv interpretiert und das aber auch tun kann. Und Weghorst ist halt einfach ein unglaublicher Stürmer. Das hat man in dieser Partie auch wieder gesehen, unter anderem eben bei diesem 2:0. Und so kann Wolfsburg, finde ich, schon ein paar Dinge jetzt aktiver gestalten als noch in der ersten Saisonhälfte. In der ersten Saisonhälfte war es wirklich ganz oft, wir schießen das 1:0 und dann wissen wir, naja, ab jetzt kann uns ja nichts mehr passieren. Irgendwann setzen wir noch einen Konter und dann ist es cool. Und das hat man halt sogar irgendwie beim ersten FC Köln gemacht. Und mit sogar, das meine ich jetzt nicht abwerten gegenüber dem ersten FC Köln, aber wenn man in die Tabelle anguckt, dann sieht man, der VfL Wolfsburg hat das nicht unbedingt nötig, eigentlich qua seiner Leistungsfähigkeit so zu spielen. Und das war das, was mich sehr oft gestört hat. In dem Freiburger Spiel muss ich aber sagen, es war von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Dass es dann so deutlich zugunsten von Wolfsburg ausfällt, ist dann dem Spielverlauf geschuldet. Vielleicht auch der Entstehung des 1:0. Ich glaube aber generell, dass Wolfsburg schon besser war in diesem Spiel, halt keine drei Tore besser. Aber die haben sich's richtig auf einem hohen Niveau gegeben. Und ich weiß nicht, ob es gerade war, weil der Kontrast zum anderen Sonntagsspiel zwischen Köln und Bielefeld so groß war. Aber ich habe dieses Spiel dann doch mit Freude geguckt und habe mich darüber gefreut, dass da Zweikämpfe geführt wurden, dass da auch mal Direktkombinationen funktioniert haben, dass es da immer wieder so Halbchancen gab, wo nicht viel gefehlt hat, dass es gefährlich worden wäre. Und hinten raus hat man auch noch super Paraden gesehen von Castells und von Müller. Also insgesamt hat es dann mein Herz dann doch erwärmt, dieses Spiel, muss ich sagen.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Da haben ja auch zwei Mannschaften gegeneinander gespielt. Die Freiburger, die ja grundsätzlich eher eine spielerischen Ansatz an, zumindest wenn sie den Ball haben, einen spielerischen Ansatz haben und auf der anderen Seite Wolfsburg, ja, wir haben das Wort grau ist jetzt das ein oder andere Mal gefallen, aber trotzdem ist das so, das ist so konstant gut.
Ja.
So, und dann kommt natürlich so ein Spiel zum Tragen. Die Freiburger haben es halt einfach verpasst oder hatten ja auch dann nicht so diese Durchschlagskraft, die Wolfsburg letztendlich hatte. Und das muss man ja auch sagen, die Freiburger haben natürlich auch die Szene vor dem 1:0 angesprochen, sie aber nicht als entscheidend hingestellt. Wobei ich habe es mir dann natürlich auch 2, 3, 4 Mal vor und zurück angeschaut und verstehe da tatsächlich komplett die Schiedsrichterentscheidung in der Situation. Klar, als Freiburger fragt man schon mal höflich nach, aber ja, da muss man jetzt, finde ich, nicht mehr draus machen, als mal nachfragen, wenn man möchte, weil es einen direkt betrifft.
Ja, vielleicht der Klassiker, wie es auf dem Feld entschieden wird, so bleibt es dann stehen. Wäre es abgepfiffen worden, dann hätte man sich wahrscheinlich auch nicht beschwert. Also dann hätten die Wolfsburger sich natürlich beschwert, aber man hätte nicht eindeutig nachweisen können, dass da nichts ist. Und so konnte man halt nicht eindeutig nachweisen, dass da etwas war. Ich finde, bei Freiburg hat man einen Spieler, das ist fast schon eine Binsenweisheit, aber unglaublich, welchen Effekt Santa Maria auf diese Mannschaft inzwischen hat. Auch, dass er wieder spielen konnte. Wir erinnern uns, gegen den FC Bayern hatte sich eine Verletzung zugezogen. Die sah von außen aus schlimm aus, hatte mit dem Knie zu tun und jetzt nicht allzu lang später spielt er und hat wirklich wieder gute Aktionen und hat eben nicht nur defensiv gute Aktionen, sondern auch offensiv. Also ein Pfostenschuss aus 20 Metern, das war ein richtiger, nee, Entschuldigung, es war ein Kopfball, der an die Latte ist und der andere Schuss ging knapp vorbei, aber der wäre fast an den Pfosten gegangen. Jetzt habe ich schon seine Großchancen durcheinander gewirbelt. Das tut aber dem SC ganz gut, finde ich, dass man da eine Torgefahr auch aus der zweiten Reihe hat in Person von Santa Maria und in einzelnen Momenten kommt ja auch Höfler mal mit vor. Das hat halt nur gegen Wolfsburg jetzt nicht geklappt, aber da gibt es schon auch viele gute Ansätze bei den Freiburgern, finde ich.
Es ist für ein Offensivspiel natürlich überragend, wenn du mit einer Doppel-Sechs spielst, wenn mindestens einer davon auch torgefährlich ist. Insofern kannst du dann dazu oder dadurch kannst du natürlich zusätzlich Überzahl schaffen, beziehungsweise du lieferst häufig, du hast das Wort zweite Reihe ja genannt, aber du lieferst einfach nochmal einen Ankerspieler, der dann auch nochmal in den 8er, 10er Raum reinstoßen kann, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Du hast als Defensivspieler, die Innenverteidiger haben ihre Stürmer, mit denen sie sich 90 Minuten lang beschäftigen, die Außenverteidiger haben ihre, je nach gegnerischem System, ihre Außenstürmer oder die hohen Außenverteidiger, wo sie wissen, gut, jetzt kann ich mich 90 Minuten mit dem rumärgern und so hast du deine Pärchen. Mhm. Aber den gegnerischen Sechser, der taucht dann meistens überraschend auf, weil der Stürmer, in dem Fall Wehorst oder auch Gerhard, ja, Kernkompetenz ist nicht das Verteidigen. So, deswegen haben die das nicht so, das ist nicht so drin, dass wenn du gegen den Ball spielst, mein direkter Gegenspieler, gut, Wehorst wird jetzt nicht also erwarten, dass sein Innenverteidiger vorne das Spiel macht, aber als Zehner, was Gerhard ja gespielt hat, hast du nicht so zwingend auf dem Schirm, wenn du den Ball nicht hast, oh, ich muss jetzt meinem Sechser hinterherlaufen, weil der schießt jetzt gleich dreimal aufs Tor. Klar, und wenn der gegnerische Sechser das dann entsprechend geschickt spielt, ergeben sich dann solche Möglichkeiten. Mhm. Und wo wir gerade bei Sechsern sind, ich finde, wir müssen, und wenn wir von Konstanz sprechen, Maxi Arnold erlebt, ich weiß nicht, der wievielte Frühling ist es denn jetzt? Oder ist es überhaupt ein neuer Frühling? Weil er gefühlt, finde ich, immer auf relativ hohem Niveau unterwegs ist. Mhm. Und auch wichtig für das Spiel der Wolfsburger ist.
Er ist der Lars Stindl der grauen Wolfsburger, würde ich fast sagen. Unglaublich konstant, aber geht unter.
Ja, kann man so unterschreiben. Stefan?
Ja, doch. Will ich euch nicht widersprechen. Wobei, du hast ja eben auch schon Yannick Gerhardt angesprochen. Das finde ich auch bemerkenswert, seine Entwicklung. Also so bis vor einem Jahr so eine eigentlich so Wahrnehmung als so ein Allerweltsspieler und inzwischen doch extrem gut, extrem wichtig und nicht von ungefähr von diversen Vereinen umworben und dann jetzt verlängert beim VfL.
Definitiv passend dazu eben zu seiner Vertragsverlängerung dann das 3:0, das er in der 85. Minute gemacht hat. Und Arnold und Schlager, das sind echt so zwei Spieler. Man redet natürlich mehr über Weghorst bei Wolfsburg, aber die beiden, die machen oft den Unterschied, weil sie im Aufbau die entscheidenden Spieler sind. Arnold lässt sich da immer oder oft links rausfallen und spielt dann aber den Ball nicht auf den Flügel, was der vorhersehbare Ball wäre, sondern versucht, so oft es geht, irgendwie in den Achterraum spielen zu können und von da geht der Ball erst auf den Flügel. So ähnlich wie es Eintracht Frankfurt mal eine Zeit lang gemacht hat unter Adi Hütter. Jetzt macht man es wieder ein bisschen anders. Kommen wir später zu vielleicht. Aber auch wenn die beiden andribbeln, wenn Schlager und Arnold, wenn die einen offenen Raum haben im Mittelfeld und andribbeln, dann wird es immer interessant, weil die einfach inzwischen wahrscheinlich auf Grundlage vieler Faktoren, da kommt bestimmt auch damit rein, dass man jetzt gerade so gut einfach unterwegs ist, bis auf die Niederlage gegen Bayern und Dortmund, hat man nichts verloren in der Bundesliga in dieser Saison. Das muss man halt einfach nochmal so rausstellen. Zwei Niederlagen erst für Wolfsburg in 19 Spielen. Also dann wird es immer interessant, wenn Arnold und Schlager am Ball mit etwas Raum durchs Mittelfeld rauschen, dann mal kurz vom Smartphone hochgucken, dann könnte was passieren bei den Wolfsburgern.
Und vielleicht abschließend zum Thema Sechser. Ich weiß, es wird viel auf Twitter immer diskutiert über die realtaktische Aufstellung, aber ich schaue sie mir trotzdem gerne an, weil sich da viel rausziehen lässt. Und wenn wir jetzt über die Sechser-Pärchen bei Freiburg und Wolfsburg sprechen und uns das anschauen, es ist halt echt sehr geil zu sehen, wie die Aufgabenteilung ist. Du hast auf Wolfsburger Seite, hast du mit Xaver Schlager, der ist, also realtaktisch malst du dir einen Sechser genau dahin. Da muss er stehen. Und wer ist ein Stück weiter vorne und leicht nach links versetzt? Arnold, weil er eher diesen offensiven Impuls hat. Auf der anderen Seite hast du mit Höfler diesen ganz, ganz klassischen Sechser und Santa Maria ja, ist fast auf Stürmerhöhe, weil er, ja, wir haben es ja eben angesprochen, was noch so seine On-Top-Qualitäten sind. Also das ist, das, wenn sich da so ein Pärchen findet, dann bist du als Trainer froh und wenn die sich das entsprechend aufteilen, dann, ja, dann hast du da einfach eine große Stärke.
Mhm. Und wenn man sich dann die Passmaps dazu noch anguckt, dann sieht man die zweite Besonderheit von Wolfsburg. Ein ganz, ganz dicker Strich von Koen Castells zu Wout Weghorst. Aber das hat eben auch sehr häufig funktioniert in dieser Partie. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg im DFB-Pokal zu Hause gegen den FC Schalke 04 und dann in der Bundesliga beim FC Augsburg. Wolfsburg mit 35 Punkten, aktuell Tabellendritter. Damit hat man 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und für den SC aus Freiburg geht es ebenfalls interessant weiter. Freiburg mit 27 Punkten, 10 Punkte vor dem Relegationsplatz und 5 Punkte hinter dem ersten, der zur Qualifikation für international Wettbewerbe berechtigt. Man spielt jetzt zu Hause gegen Dortmund und dann in Bremen bei Werder. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Freiburger, womit wir indirekt auch schon die beiden Mannschaften angesprochen haben, über die wir jetzt sprechen wollen. Haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht in den Fahrstuhl. Wir fahren nach unten in den Tabellenkeller. Wir haben uns mit der Tabellenspitze befasst. Jetzt geht es ganz nach unten zum FC Schalke 04 und ins Mittelgeschoss. Den haben wir fröhlich gewunken beim Runterfahren. Werder Bremen, das waren nämlich die beiden Mannschaften, die aufeinander getroffen sind an diesem 19. Spieltag und die zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gespielt haben. In der ersten hat Schalke den Ball und auch die sehr rar gesäten Chancen. Mascarell bringt die Schalke in Führung. Mit einem Dreifachwechsel zur Halbzeit reagiert Florian Kohfeldt auf diesen ersten Durchgang und dann sieht es komplett anders aus. Werder dominiert gleich durch Möwald aus und erzielt sogar noch den vermeintlichen Siegtreffer in der Nachspielzeit, der aber korrekterweise wegen Abseits nicht zählt. Was die Frage stellt, Stefan, was nehmen wir denn dann aus dieser Partie mit, die ja so wichtig war für beide Mannschaften?
Tja, also das Erste, was man mitnimmt, ist, glaube ich, das, was die meisten eh schon wissen, dass es für Schalke nicht nur sehr schwer wird, sondern im Grunde genommen fast aussichtslos. Also ja, also es ist unentschieden in Bremen, ist für den Tabellenletzten natürlich auf den ersten Blick schon ganz okay, einen Punkt mitzuholen. Allerdings musst du natürlich schon ein paar Punkte holen, um da unten rauszukommen. Und die wirst du vermutlich nicht gegen Leipzig, Dortmund, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt holen, sondern eher gegen Mannschaften, die halt auch ein paar Probleme haben. Und in der ersten Halbzeit hatte Werder nicht nur ein paar Probleme, sondern richtige Probleme. Da ist ja dann auch Florian Kohfeldt dran verzweifelt, der von außen versucht hat, da einzugreifen und es dann irgendwann aufgegeben hat, weil er selbst gesagt hat, ich habe gemerkt, es bringt nichts. Damit muss ich bis zur Pause warten, um dann eingreifen zu können. Und ja, und davon abgesehen, Werder ist in den letzten Wochen, so was ich gesehen habe, unter anderem gegen Gladbach, aber auch gegen Hertha, zumindest so stabil, dass es eigentlich nicht mehr so dramatisch werden sollte, wie es in der vergangenen Saison geworden ist. Also natürlich ist das noch nicht durch, dafür sind es einfach noch zu viele Spiele, aber die Mannschaft hat halt zumindest die Fähigkeit, das defensiv einigermaßen geregelt zu bekommen.
Das ist jetzt sehr hübsch formuliert. Ich sehe bei Werder wenig Entwicklung, muss ich gestehen. Und ich spreche jetzt über den Zeitraum 1,5-2 Jahre. Du spielst zu Hause, ja, ich weiß, die Heimsiegquote hat sich in der Geisterspielzeit verschoben, hin zu auch mehr Auswärtssiegen. Nichtsdestotrotz spielst du in deinem gewohnten Umfeld gegen eine Mannschaft, die, und da kann mir keiner was anderes erzählen, in einem desolaten Zustand ist, was Selbstbewusstsein und überhaupt Bock auf Fußball ist und überlässt komplett dem Gegner das Spiel. Kannst du machen? Ja. Erschließt sich mir aber der Sinn nicht gegen Schalke, bin ich ganz ehrlich. Wenn du gegen Schalke spielst in der jetzigen Zeit und sagst, nee, komm, nehmt ihr erstmal den Ball und macht, wir wollen den Ball gar nicht. Erste Halbzeit 35% Ballbesitz. Mhm. Ist das für mich nicht nachvollziehbar?
Ja, also nachvollziehbar finde ich es schon, weil was Schalke nicht kann, ist alle Dinge, die mit dem Ball zu tun haben. Ohne, also das hat sich jetzt despektierlicher angehört, als ich es meinte, aber sie sind nicht gut darin, quasi aus eigenem Ballbesitz heraus ins gegnerische Angriffsdrittel zu kommen. Aber was du halt dann brauchst, ist Umschaltsituationen und die dann vor allem auch gut ausspielen. Und da war meiner Meinung nach das Problem, also ich finde, es gab zwei Probleme an der Umsetzung der Herangehensweise, dass zum einen das Zweikampfverhalten nicht immer gestimmt hat, beziehungsweise oft kam es gar nicht zum Zweikampf, weil die Abstände merkwürdig groß waren manchmal zu den Gegenspielern und dass Werder es nicht geschafft hat, auch nur mal zwei Pässe nacheinander an den Mann zu bringen und deswegen diese Umschaltsituationen immer sofort wieder bei Schalke gelandet sind und dann haben die wieder angefangen und die haben das ja sehr konservativ, Kabak und Nastasic haben sich da die Bälle zugeschoben, dann haben sie mal Kolasinac und mal Becke mit vorgenommen, so ganz vorsichtig wie ein Häschen haben sie sich nach vorne getastet und sobald der erste Gegenschlag kam, dann sind sie auch wieder zurückgefallen in ihre relativ tiefe Ballzirkulation. Also das hätte, finde ich, also nachvollziehbar fand ich das schon, weil Schalke kann das nicht. Schalke kann gerade das Spiel nicht machen, aber es ist halt schon sehr schief gegangen in der Umsetzung, meiner Meinung nach.
Aber jetzt frage ich dich nochmal, warum? Also, nee, warum machst du das? Also, du sagst selber, wie so ein Häschen. Also, Schalke momentan, ja, du hast recht, sie können über ein Positionsspiel, können sie nicht oder kaum zu torgefährlichen oder überhaupt in torgefährliche Situationen kommen. Hm. Wir reden noch gar nicht von Chancen, in die Räume reinkommen. Ja, aber du spielst gegen eine Mannschaft, die komplett am Boden ist und gibst ihnen trotzdem den Ball und sagt, ja, macht ihr erstmal. In totaler Passivität. Das ist ja noch, das kommt ja noch on top dazu. Anstatt sich hinzustellen und zu sagen, nee, Leute, pass mal auf, hier kommt von Anfang an, gibt's hier keine Diskussion, dass ihr auch nur mitspielen dürft.
Aber es ist ja in dieser Saison auch nicht so gewesen, dass Werder die Gegner, egal wer es jetzt ist, offensiv aus dem Stadion gespielt hat. Also vor allem, wenn man die beiden Spiele davor sieht in Berlin gegen Hertha, ich glaube 5 Torschüsse, 4 Tore, natürlich auch erstmal auf Defensive angelegt und in Gladbach, dass sie zwar verloren haben, 0-1, dass sie aber durchaus hätten gewinnen können mit genau diesem Fußball. Klar, Schalke ist dann natürlich eine andere Nummer, da muss man sich dann die Frage stellen, ist diese Herangehensweise gegen Schalke jetzt auch die richtige? Aber die andere Frage ist halt, wären wir denn in der Lage, offensiv Ballbesitz, Fußball auch gegen Schalke, also überhaupt zu spielen, auch wenn es gegen Schalke ist. Und wie man das dann umsetzt, also dass du dann natürlich dann aktiver, auch wenn du defensiver spielst, natürlich aktiver spielen musst. Das ist ja dann, glaube ich, nicht die taktische Vorgabe, sondern das ist dann ja auch, wie man ja dann auch gesehen hat, irgendwie so den individuellen Leistungen der Spieler geschuldet, sonst wechselst du ja nicht in der Pause 3 Leute aus, wenn du das Gefühl hast, es war jetzt ein taktischer Fehler.
Ich möchte gar nicht mal so sehr auf Ballbesitz, Fußball im klassischen Sinne hin, dass sie wie große Mannschaften sie dann komplett zerlegen. Aber was glaubt ihr, wie viel Ballkontakt hatte Werder am ersten Durchgang im Schalker 16er?
Zwei maximal. Magst du es
wahrscheinlich wissen, oder? Also wir können jetzt über einen streiten, weil er war an der Strafraumgrenze. Ansonsten ist es nur einer. Ja. Also über den zweiten, wie schon gesagt, können wir streiten, aber es war halt ein Ballkontakt. Und im letzten Drittel sind es halt knapp 10. Und das ist dann etwas, wo ich sage, nein. Es darf keine Mannschaft, bis auf die letzten drei da unten, darf den Anspruch haben, gegen Schalke 04 sich hinten reinzustellen und denen den Ball zu geben. Es darf nicht sein.
Ja,
das ist für mich, und letztendlich 1-1 gegen Schalke. Du, zu diesem 1-1 hast du dich noch gemüht. Ist ja nicht so, dass du 25 Mal aufs Tor geschossen hast und Fährmann den besten Tag seines Lebens hatte. Also ja. Für mich, Max, ich verstehe deinen Ansatz, wenn du sagst, dass du es nachvollziehen kannst, weil Schalkes Qualität eben nicht darin liegt, den Ball oder irgendwas mit dem Ball zu veranstalten in dieser Saison. Also wenn das der Anspruch ist, dass wir Schalke 04 in der momentanen Situation, Stefan, du hast es ja angesprochen, dass Schalke ja so ein Sonderfall ist, dass wir das so angehen, dann muss ich sagen, frage ich wirklich, okay, wo ist denn die Entwicklung Werders, also haben wir eine? in den letzten anderthalb Jahren.
Mhm.
Ja, es gibt nicht mehr zwei Tore im Durchschnitt pro, zwei Gegentore pro Spiel, das ist korrekt, aber alles andere sehe ich sehr stagnierend und ich war tatsächlich etwas konsterniert, ob der Umsetzung und auch der überhaupt der Marschrichtung, wie man gegen Schalke spielt.
Mhm.
Aber ich glaube, dass nicht in jedem Spiel zwei Tore zu kassieren, ich glaube, dass das schon so der Fortschritt auch ist, den Werder sich für diese Saison erhofft hat. Natürlich mit den Nebengeräuschen, dass eine gewisse Unzufriedenheit entsteht oder herrscht, weil man bei Werder natürlich anderen Fußball einfach im Kopf hat. Ja, die stehen ja nun aus ihrer Vergangenheit natürlich für eine bestimmte Philosophie und das ist, wenn man diese Brille noch aufhat, ist es natürlich schwer zu ertragen. Das muss man, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja. Mir geht es auch in dem Punkt gar nicht so darum, weil diese große Bremer Offensivzeit, die ist jetzt auch vorbei. Da muss man tatsächlich umdenken. Aber was mich halt wirklich am meisten stört, ist gegen welchen Gegner es gespielt wurde. Gegen 12, 13 andere Mannschaften in der Liga, 14 meinetwegen, akzeptiere ich diese Herangehensweise. Wirklich. Mhm. Wenn du selbst eben nicht die großen Möglichkeiten hast, das Spiel zu bestimmen. Aber gegen Schalke in der momentanen Situation finde ich sehr, sehr schwer nachvollziehbar.
Ja, das ist natürlich ein absolut valider Punkt. Und ich selbst, ich habe genau die Argumentation, die du gesagt hast, habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen im Rasenfunk ungenüsslich, also mit wenig Freude daran ausgebreitet. Da war dann die Gegenargumentation der Werder-Fans, ja, junge Spieler erstmal eben jetzt gegen den Ball stabiler werden und das soll sich weiterentwickeln. Da kann aber diese erste Halbzeit definitiv als Gegenbeispiel dienen, da gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite war die erste Aufgabe von Werder, dieses Spiel nicht zu verlieren. Klar, im Zweifel musst du es gewinnen, aber erstmal darfst du es nicht verlieren. Du darfst nicht einen Konkurrenten, der so tief hinten dran steht, der darf nicht irgendwie das Gefühl haben, dass hier noch irgendwas geht. Und diese Aufgabe hat man nicht mit Bravour, aber man hat sie gelöst. Schalke bleibt bei 8 Punkten, hat 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach diesem 1:1. Und Schalke wiederum hat ja auch gezeigt, wie wenig da aktuell vorhanden ist. Auf dem Papier war das eine Mannschaft, wo viel hätte gehen können. Also Kolasinac, Nastasic, Kabak, Becker in der Viererkette, Stambouli neben Mascarell. Stambouli war der defensiv orientiertere, Mascarell derjenige, der offensiv orientierter war, hat ja dann auch das Tor gemacht. Harit, Uth, Schöpf und dann eben mit Hoppi jemanden jungen vorne drin. Später kam dann noch für 10 Minuten Klaas-Jan Huntelaar. Aber der Theorie nach hätte Schalke hier auch einiges auf den Platz bringen können. Das, was Schalke allerdings gebracht hat, nicht nur in der zweiten Halbzeit, wo man 0:13 Schüsse hatte und Fährmann im Grunde eine Niederlage letztlich verhindert hat, sondern auch, ich fand auch schon in der ersten Halbzeit, wo man zwar den Ball hatte, aber keinerlei Idee, was machen wir denn jetzt verdammt nochmal damit? Also außer Harit hatte eine Idee, der war, fand ich, offensiv derjenige, der am meisten noch Bewegung reingebracht hat, ist es halt auch sehr, 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 sehr dünn gewesen von Schalke 04.
Naja gut, es gibt halt einen Grund, warum sie 8 Punkte haben, ne? Also, das, oder mehrere Gründe. Und, es gibt tatsächlich relativ wenig, ja, auch Hoffnung, die wir den Schalkern und Schalkerinnen machen können. Oder seht ihr das anders?
Nee, für mich war das der Abstieg. Und jetzt nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Spielweise. Also jetzt langsam, also wann soll denn jetzt noch eine Verbesserung kommen? Die nächsten Gegner für Schalke sind jetzt Wolfsburg-Pokal, okay. Aber dann spielst du gegen Leipzig, Union Berlin und Borussia Dortmund. Das sind alles drei Mannschaften, wo alle Dinge dieses Universums, die irgendwie noch am Positiven für Schalke da sind, zusammenfallen müssen, dass da gegen einen von diesen dreien ein Sieg runterfällt und Schalke ist ja jetzt in dieser Situation, in die viele Absteiger irgendwann geraten im Verlaufe der Saison, dass ein Punkt nicht mehr reicht. In der Situation ist Schalke, wenn man ehrlich ist, schon seit 6, 7 Spieltagen Minimum. Deswegen, also, da könnte, selbst wenn Klaas-Jan Huntelaar jetzt wieder 22 wäre und es eine Spielidee gäbe, würde das knapp werden. Das ist...
Sind alles drei Mannschaften, entschuldige Max, das sind alles drei Mannschaften, die dir eben nicht den Gefallen tun, in der eigenen Hälfte oder sogar auch in der gegnerischen Hälfte, dass du dir die Kugel hin und her schiebst.
Stimmt. Ja, das ist wahr. Also für Schalke. Das ist jetzt wahrscheinlich auch keine Neuigkeit für die Schalkerinnen und Schalke. Ich finde aber schon, eine gewisse Ernüchterung kann man da schon auch verspüren, wenn du jetzt dann schon Trainer Nummer 3 hast und auch wieder einfach keine Idee zu erkennen ist. Und natürlich ist es schwer, das umzusetzen, wenn du auch aus so einer Phase herauskommst. Also klar, ist es jetzt nicht mit Hand auflegen, dann wird es wieder besser. Aber ich sehe auch einfach keine Abläufe bei Schalke 04. Und das macht mich, die sieht man aber im Grunde schon seit der Rückrunde unter Wagner nicht mehr. Und das ist einfach, also die Schalker gucken es ja noch emotional. Ich kann es ja halbwegs unemotional gucken und mich regt es trotzdem auf, mir das ansehen zu müssen. Also es ist schon einfach leider sehr, sehr dünn. Gut. Wir schauen, wie es für Schalke weitergeht. Ich habe die Konstellation ja gerade genannt. Für Werder geht es jetzt dann auch im DFB-Pokal weiter. Zu Hause gegen Greuther Fürth, bevor man dann bei Arminia Bielefeld das nächste Spiel hat, das man eben primär einfach mal nicht verlieren darf. 5 Punkte Vorsprung hat Werder Bremen auf den Relegationsplatz. Man liegt aktuell auf Tabellenplatz 11. Und falls ihr euch das gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir da so häufig drauf referiert haben, 27 Gegentore hat Bremen bisher kassiert. Mal zum Vergleich: Schalke 49, Mainz 40, Bielefeld 32, Hertha 35, Köln 32, Augsburg 30, Hoffenheim 34. Also das ist der wesentliche Unterschied von Werder Bremen zu vielen anderen Mannschaften. Und das ordnet ja alles, was wir gesagt haben, ganz gut nochmal in einen größeren Kontext ein. Dann können wir uns aber an dieser Stelle mit dem Tabellenplatz 17 befassen, mit dem ersten FSV Mainz 05. Der durfte den Spieltag eröffnen und das in Stuttgart am Freitagabend. Ein gewisser Ralf Gunisch war Experte bei dieser Experte für DAZN. Und was hat er gesehen? Er hat ein 2:0 gesehen. Kalajdzic köpft in der 55. Minute das 1:0. Silas veredelt dann eine Umschaltaktion in der 72. Minute zum 2:0. Und das war dann das Ergebnis. Wie hat dir denn diese Partie und beide Mannschaften gefallen, Ralf?
Also zunächst mal, das 2:0 hast du in deiner sachlich nüchternen Art verwandelt, eine Umschaltaktion. Okay, das war schon nicht so schlecht. So, aber ja. Zu dieser Dynamik kommen wir gleich. Wie habe ich das Spiel gesehen? Wie hat es mir gefallen? Ich fand es tatsächlich sehr interessant. Es war im ersten Durchgang jetzt nicht unbedingt das Spiel für den neutralen Zuschauer, der Fußball guckt, weil er irgendwie über Messi zum Fußball gekommen ist und jetzt darauf wartet, dass wir nur noch Messis auf dem Feld sehen. Es war eine Mainzer Mannschaft, die ganz klar oder deren ganz klare Idee war, Stuttgart den Spaß am Fußball zu nehmen mit sehr intensivem, hartem, aber meistens noch im Rahmen des erlaubten Spiels. Und auf der anderen Seite eine, oder anders, bleiben wir noch bei Mainz, dann aber nach Ballgewinn zu ungenau gespielt hat, keine Präzision und deswegen so der vorletzte Ball überhaupt nicht passte. Deswegen hat man sich da relativ wenig rausspielen können. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist auch eine Entwicklung beim VfB, und das, da muss ich sagen, großen Respekt und auch Anerkennung dafür. Stuttgart war nicht nur darauf vorbereitet, sondern sie haben zu 100% gegengehalten. Deswegen hattest du unheimlich viele intensive, harte Zweikämpfe, gerade im Mittelfeld. Keiner hat zurückgezogen. Die Stuttgarter haben sich nicht einschüchtern lassen, weil sie wussten, wir müssen da jetzt eine gewisse Zeit lang gegenhalten und dann on top unsere fußballerische Qualität bringen. Das hat schon die Woche zuvor in Freiburg sehr, sehr gut geklappt, als sie die zweite Halbzeit dominiert haben, haben es nur verpasst, Tore zu erzielen. Und das war jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Mainz einfach besser. Relativ schnell, du hast ja gesagt, 55. relativ schnell nach dem Wiederbeginn, dass die 1:0-Führung erzielt. Und dann hast du bei Mainz wiederum gemerkt, solange du zu Null stehst und dein Aufwand quasi zu einem Erfolg führt, und gegen Stuttgart war das halt in der Mainzer Situation erstmal kein Tor zu kassieren, geht das alles. Und dann kriegst du das 0-1 und dann hast du gemerkt, wie ab der 60. so ein bisschen die Kraft nachgelassen hat und dann Stuttgart immer mehr sein Spiel durchziehen konnte. Und der Konter zum 2:0 gewinnt am eigenen 16er, beziehungsweise 17 Meter vor dem Tor gewinnt Silas den Ball und läuft halt durch und 13 Meter vor dem Tor, vor dem gegnerischen, schließt er ab. Das war ein Wahnsinnskonter. Unheimlich viel Dynamik, aber das ist auch das ist sein Spiel. Er hat in der ersten Halbzeit auch ein paar Situationen gehabt, wo er zwei Mainzer Spieler Huckepack nimmt und noch weiterläuft. Also der Junge ist schon richtig, richtig gut. Die Stuttgarter können froh sein, dass sie ihn bis 24 unter Vertrag haben, egal ob auf finanzieller oder sportlicher Seite. Und ja, wie schon gesagt, bei Mainz hast du gemerkt, dass die Kräfte nachgelassen haben. Die Ordnung war nicht mehr so da. Die Stuttgarter wurden nicht mehr im Vollsprint angelaufen, wie noch die komplette erste Halbzeit. Und nach hinten raus hat dann einfach die Qualität der Stuttgarter gewonnen. Diese Qualität bestand aber wirklich daraus auch oder darin auch, sich von Mainz das nicht nehmen zu lassen in der ersten Halbzeit. Mhm. Trotz der eigentlich spielerischen Anlage, die die Stuttgarter haben. Also sie waren wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und haben es sehr, sehr gut umgesetzt.
Trotz 20 Fouls, was dann genau jene, wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist diese magische Thomas-Tuchel-Grenze, der gesagt hat, ab 20 Fouls ist es, will man ein Spiel nur noch kaputt machen. Das war in der Zeit, in der er noch Dortmund-Trainer war, wurde im Rasenfunk schon begleitet. So lange gibt es den Rasenfunk in dieser Zeit schon. Man konnte das sehen, was Mainz sich vorgenommen hat, Stefan, unter anderem an der Positionierung von Latzer, der zwischen Quaison und Onisivo mit fürs Anlaufen zuständig war. Im Grunde auch logisch, wenn du hoch anlaufen möchtest, wie Mainz es ja in der ersten Halbzeit umgesetzt hat, und du spielst gegen eine Dreierreihe, dann musst du irgendwie auch dafür personelle Gleichzahl sorgen können, sonst wird das schwierig mit dem Anlaufen, denn da sind die Stuttgarter stark genug, sich spielerisch draus zu befreien. Trotzdem hat es für Mainz 05 nicht gereicht, dieser hohe Aufwand, und es wurde dann letztlich auch ein Sieg, der zwar in der Art und Weise, wie die Tore entstanden sind, interessant und analysierbar ist, aber vom Spielverlauf her auch folgerichtig erschien. Also Stuttgart hatte schon dann deutlich mehr in der zweiten Halbzeit von dem Spiel und deutlich mehr Gelegenheiten. Was würdest du denn, wenn wir kurz dann die Mainzer Perspektive abschließen, aus deren Sicht, aus dieser Partie mitnehmen?
Ja, wenn man sich jetzt allein die Zahlen anguckt, ist die Situation hier, unterscheidet sich ja nicht grundlegend von der von Schalke 04, über die wir ja eben gesprochen haben. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es noch funktioniert, ist ja auch nicht besonders groß, mathematisch gesehen. Ich finde aber schon, dass man einen Unterschied erkennen konnte vom Auftreten der Mainzer im Vergleich zu den Wochen unter den beiden anderen Trainern. Also das wirkte irgendwie alles sehr, sehr wild bei Mainz. Und ich finde, man erkennt eine Struktur. Ich finde auch, dass sie das über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht haben. Sie haben gegen, wie ich finde, ja generell offensiv sehr starke Stuttgarter relativ wenig zugelassen. Wahrscheinlich stimmt es, was Ralf gesagt hat, dass dann am Ende so ein bisschen die Kräfte fehlten und auch die beiden Tore, wie sie dann gefallen sind, war jetzt in der Verteidigung nicht besonders geschickt. Also diese Flanken aus dem Halbfeld von Sosa, war jetzt nicht das erste Mal, dass man das in dieser Saison gesehen hat, ist aber sehr effektiv, vor allem wenn du vorne drin jemanden hast wie Kalajdzic, der über eine gewisse Größe verfügt und solche Bälle verarbeiten kann. Und auch, ich will jetzt überhaupt nicht die Einzelleistung von Silas da in irgendeiner Weise schmälern, aber die letzte Möglichkeit, das zu verteidigen, da stellen sich die Mainzer Verteidiger dann nicht besonders geschickt an. Also der Abschluss selbst war dann relativ einfach für ihn. Das hätte man noch ein bisschen besser lösen können. Aber davon abgesehen, klar, ist auch, wenn du da unten drin stehst und dann beim Aufsteiger spielst, der noch kein Heimspiel gewonnen hat, rechnest du dir vielleicht auch aus, dass du was mitnehmen kannst. Dann ist so eine Niederlage natürlich auch ernüchternd, aber zumal du ja jetzt auch in der Situation bist, wo du irgendwie Punkte holen musst, um da nochmal ranzukommen. Aber so generell, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät kommt, erkennt man, dass da gerade was passiert bei Mainz, finde ich.
Ja, zusammen mit dem letzten Spieltag definitiv. 7 Punkte Rückstand sind es für die Mainzer auf Arminia Bielefeld und Hertha BSC auf Platz 16 und 15. Und auf der anderen Seite, Ralf, haben wir ja den VfB Stuttgart, da haben wir jetzt schon indirekt immer mal wieder drüber gesprochen, aber es geht ja fast immer ein bisschen verloren. Das ist der zweite Aufsteiger, der da mit 25 Punkten 8 Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 10 aktuell liegt und ja auch, das sind zwar erstmal nur Statistiken, dass man jetzt zu Hause so selten gewonnen hat und auswärts so gut ist beim Stuttgart, beim VfB, aber das spielt ja dann vielleicht dann doch nochmal eine Rolle, dass man eben so ein Spiel, wo man sich wirklich reinbeißen muss gegen sehr körperliche und giftige Mainzer, dann auch drehen kann. Das hast du ja selber schon angedeutet. Wie ist so dein Blick auf den VfB in dieser Phase der Saison?
Also es ist halt, der VfB hat sicherlich in den letzten Wochen ergebnistechnisch nicht immer das bekommen, was sie auf den Platz gebracht haben. Und das, wir haben im Vorlauf des Spiels oder in der Vorbereitung auf das Spiel viel über den Vorlauf diskutiert. Ja, wir bereiten uns tatsächlich auch manchmal auf solche Übertragungen vor und haben natürlich überlegt, wie wir das Ganze nennen. Denn Krise kannst du es nicht nennen. Ergebniskrise, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Und dann habe ich am Tag vorm Spiel ein relativ ausführliches Gespräch mit Sven Mislintat gehabt und haben natürlich auch darüber gesprochen und auch ganz klar gesagt, natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse an sich nicht zufriedenstellend sind. Gerade jetzt, er hat das Spiel gegen Freiburg explizit herausgehoben, weil sie da ja wirklich sehr, sehr in der zweiten Halbzeit sehr, sehr überlegen waren, aber halt keine Tore gemacht haben. Mir wäre auch als Stuttgart-Fan in den letzten Wochen nicht Angst und Bange geworden, weil es nicht grundsätzliche Dinge sind, wie zum Beispiel bei Schalke oder auch bei Mainz, wobei ich da auch so ein bisschen gerade so einen Wechsel sehe, aber wo du einfach sagst, oh Mann, also ich krieg richtig Panik, sondern du hast die Luxussituation, drüber zu sprechen, ja, ey, wir nutzen unsere Chancen nicht. Das ist ja schon eine gewisse Luxussituation zu sagen, wir haben viele Chancen, aber nutzen sie nicht. Und das ist eine Sache mit Beharrlichkeit, mit dranbleiben und auch ja ein Stück weit trainieren, kannst du dieses Problem in Anführungsstrichen lösen. Und vielleicht brauchst du dann auch so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz, mit vielen Widerständen, weil Freiburg hat es ähnlich intensiv gespielt gegen Stuttgart, dass du es dann drehst. Also wenn ich Stuttgart-Fan wäre, würde ich entspannt auf die nächsten Wochen schauen, weil ich sehr, sehr viel Vertrauen in diese Mannschaft hätte.
Stefan, deckt sich das mit deinen Eindrücken vom VfB?
Ja, also ich glaube, Sorgen muss sich da wirklich niemand machen. Nicht nur, weil die da deutlich weiter unten stehen, es deutlich schlechter machen, sondern weil einfach die eigene Mannschaft auch dafür meines Erachtens viel zu gut ist. Ich war jetzt auch fast ein bisschen überrascht, dass Stuttgart so weit unten in der Tabelle rangiert, weil so gefühlt hatte ich die irgendwie noch viel weiter oben verortet, muss ich jetzt sagen. Also so gegen Ende, also kurz vor der Winterpause, habe ich denen auch zugetraut, dass mit der Euphorie, dass es sogar Richtung Europapokal gehen kann. Also jetzt nicht zwingend, aber dass man da vielleicht sogar mitspielen kann. Andererseits ist es vermutlich auch völlig normal, dass man das, was Ralf jetzt nicht als Krise, sondern vielleicht so als Delle bezeichnet hat, dass das bei einem Aufsteiger, vor allem bei so einer jungen Mannschaft, halt auch dann mal vorkommt und dass du das nicht irgendwie so eine komplette Saison durchziehst. Aber ja, ernste Sorgen bestehen da nicht.
Und man kommt jetzt auch in die Phase hinein beim VfB, in der man in der Hinrunde eifrig Pünktchen gesammelt hat, wenn auch oft noch in einfacher Form, aber schon in der Hinrunde 4:1 bei Mainz 05 gewonnen, dann gegen Leverkusen unentschieden, gegen Hertha gewonnen, gegen Köln und Schalke unentschieden, gegen Eintracht Frankfurt und gegen Hoffenheim unentschieden. Das waren zwar noch einfache Punktgewinne, aber später kamen dann auch die Dreier und damit hat man es aber eigentlich geschafft, dieses Basisfundament zu schaffen, dass man nicht von hinten auch reingezogen wird in den Tabellenkeller. Und genau das kann Stuttgart jetzt auch wieder tun. Es geht erst im DFB-Pokal zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann eben gegen genau diese Gegner. Leverkusen, klar, schwierige Aufgabe, Gegner von oben, aber dann hast du mit Hertha, Köln und Schalke an drei Spieltagen nacheinander drei Mannschaften, die deutlich hinter dir stehen. Wenn du es wieder schaffst, in Anführungszeichen nur nicht zu verlieren, so wie in der Hinrunde, im Zweifel vielleicht sogar den ein oder anderen Dreier da mitzunehmen, dann hast du im Grunde das Ding schon geschaukelt, ohne dass das irgendjemand von dort dann schon sagen dürfte, von Stuttgart. Da gibt es ja Gesetzmäßigkeiten im Fußball, man will es ja auch nicht jinxen, aber dann ist die Nummer im Grunde durch. Und diese Chance hat der VfB und ist dafür in einer sehr guten Form, wie man auch in diesem Spiel gegen Mainz gesehen hat. Für die Mainzer,
abschließend nur eins, entschuldige Max, aber wenn wir Stuttgart abschließen, auf sportlicher Ebene sollte man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, jeder Stuttgarter und jede Stuttgarterin denkt sich einfach nur, Leute, kriegt euch bitte zusammengerauft und kriegt euch irgendwie zusammengerauft, damit das Theater aufhört.
Da musste ich vorhin auch dran denken, also Thomas Hitzesberger, er hat seine Kandidatur fürs Präsidentenamt jetzt zurückgezogen. Es wird auch den VfB-Schwerpunkt geben, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst nicht danach fragen. Aber ich muss immer noch den Moment abwarten, wo vielleicht mal nichts mehr passiert, wo man das vielleicht mal analysieren kann, weil ich möchte auch keinen Schwerpunkt machen und 3 Tage später kommt das nächste YouTube-Video mit deaktivierten Kommentaren von Thomas Hitzesberger und dann muss ich gleich wieder einen Schwerpunkt machen. Also wir lassen da einfach mal das noch ein bisschen weiterlaufen und dann wird uns das auch ein Stuttgarter mal erklären, was da überhaupt alles so passiert ist. Und den Abschlussbericht von Esekon, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Was ist in dieser Datenaffäre wirklich passiert? Für Mainz 05 geht's weiter. Jetzt zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin und dann in Leverkusen und Gladbach. Das ist das weitere Programm der Mainzer, die, wie vorhin schon erwähnt, 7 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer aktuell haben. Womit wir über den ersten FC Köln und Arminia Bielefeld sprechen können. Arminia Bielefeld ist nämlich die Mannschaft, auf die Mainz 05 7 Punkte Rückstand hat. Auf Köln sind es derer schon 8 und das liegt am Spielausgang dieses direkten Aufeinandertreffens von Köln und Bielefeld, wo die Kölner 3 ganz wichtige Punkte holen konnten. Gegen vor allem im ersten Durchgang zurückhaltende Bielefelder trifft erst 2-mal Wolf, bevor dann Rex Bitschei das 3-0 machen kann. Hinten raus holt sich dann der FC noch sein Gegentreffer. Nach einem langen Ball von Ortega legt Klos auf Jabo und der muss mehr oder weniger nur noch einschieben ins verwaiste Tor. Es gab auch noch einen Pfostenschuss für Jabo, aber letztlich bringt Köln dann dieses 3-1 über die Zeit. Stefan, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Gibt es einen von beiden, wo du sagst, die sind besser in Form?
Ja, wenn man das Spiel nur nimmt, dann natürlich die Kölner. Aber mich hat das Ergebnis auch in dieser Klarheit etwas überrascht, weil ich die Kölner so aus den Wochen davor eher schwächer eingeschätzt habe. Bielefeld wirkte ja seit Jahresbeginn durchaus stabil. Aber das Spiel hat dann halt auch gezeigt, dass Bielefeld halt nur dann dagegen anstinken kann, wenn sie halt Bielefeld sind. Und Bielefeld waren, sie waren halt zumindest in der ersten Halbzeit gestern nicht Bielefeld, was also so eine gewisse Defensivstärke halt meint. Ich glaube, das war auch allen Beteiligten dann hinterher klar, wenn wir so weitermachen, dann wird wirklich schwierig, selbst bei den beiden Mannschaften, die da noch hinter uns sind. Aber Köln ist jetzt auch, also man hat dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, durch den Spielverlauf, dann erst 3-0 und dann erst der Ehrentreffer. Es ist ja nicht wirklich in Gefahr geraten, aber wirklich stabil sind die Kölner halt auch nicht. Und sie sind halt auch dann in der zweiten Halbzeit mit sehr leichten Mitteln zu bezwingen gewesen. Also nicht nur bei dem Tor, das war ja langer Ball von Ortega auf Klos, der legt ab und dann wird es gefährlich. Das haben sie ja 3-4 Mal versucht. Mhm. Es war eigentlich 3-4 Mal immer passierte was. Köln hat sich da jetzt nicht irgendwie alles von der Seele geschossen und jetzt wird alles gut. Also das, ich glaube, die nächsten Aufgaben für Köln, das kommt ja dann später bei dir, die sind, glaube ich, auch nicht so ganz so einfach, was da jetzt kommt. Mhm.
Das kann ich schon mal spoilern, also Jan Regensburg im DFB-Pokal, aber dann Gladbach, Frankfurt, Stuttgart, Bayern und Werder, das sind die nächsten Gegner und vor allem mit Gladbach und Frankfurt hat man jetzt undankbare Auswärtsspiele, die auf einen zukommen. Ralf, wie würdest du denn das erklären, auch aus deiner Erfahrung als Ex-Profi heraus, wie kommt denn das, dass man so etwas wie zum Beispiel die langen Bälle von Ortega auf Klos, das weiß man und genauso hat man im Hinspiel dieses Gegentor gefangen, wenn auch dann noch unter Mithilfe von Timo Horn, wo der Ball dann zwischen kurzem Pfosten und Standbein durchgegangen ist, warum ist es dann doch so schwer zu verteidigen?
Ja, es gibt ja immer wieder so Gesetzmäßigkeiten im Fußball, wo du einfach weißt, ja, das passiert halt. Und wenn du gegen Bielefeld und Klos spielst, weißt du, ja, der wird mit langen Bällen gefüttert. Ist aber natürlich, obwohl es jeder weiß, ist es halt nicht so leicht zu verteidigen, weil er natürlich unheimlich präsent ist. Es ist halt. Es klingt so simpel, wie es klingt, so schwierig ist es dann tatsächlich auch zu verteidigen. Den Ball an sich gegen Fabian Klos, den kannst du nicht verteidigen. Also klar, du kannst Ortega anlaufen, dass der nicht konzentriert und frei diesen Ball schlagen kann, ja. Aber gegen einen 1,94 Hünen ist es einfach schwer zu spielen. Das bedeutet, den Ball an sich kannst du zulassen. Du kannst auch zulassen, dass Klos wahrscheinlich das ein oder andere Kopfballduell gewinnt oder ihn festmacht. Aber alles, was danach kommt, darauf musst du scharf sein, darauf musst du vorbereitet sein, weil das kannst du dann wiederum sehr, sehr gut unterbinden. Weil nur weil er einen Langball auf Klos schlägt, heißt das ja nicht, dass es gleich ein Tor, ne? Es muss ja eine Anschlusssituation, eine Anschlussaktion folgen. Und auf die musst du vorbereitet sein. Egal, ob es eine Verlängerung ist, egal, ob es Festmachen und Ablegen ist und so weiter. Es ist halt, es gibt Dinge, die kannst du im ersten Moment nicht verteidigen, aber du kannst die Folgen des Ganzen verteidigen.
11 Kopfballduelle hat Stefan Klos gewonnen. Das hat also in dem Sinne ganz gut funktioniert. Vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat dann eben das, was du mit den zweiten Bällen angesprochen hast. Ralf, vielleicht war da auch die Überlegung, Sven Schiplock mit in die Startelf zu nehmen und nicht Cordova von Uwe Neuhaus. Insgesamt war das dann aber offensiv relativ dünn von Bielefeld. Und Stefan, defensiv hatte man ja auch seine Probleme. Und vor allem die erste Halbzeit war da, ähnlich wie wir es vorhin schon bei Werder Bremen hatten, sehr, sehr enttäuschend, meiner Meinung nach. Du spielst bei einem Gegner, der sich ja auch der Brisanz dieses Aufeinandertreffens bewusst ist und hast so große Abstände zu deinen Gegenspielern, stehst auch relativ tief, bist relativ passiv und fängst dir dann halt auch zwei Tore, wo man jeweils sagen muss, das war jetzt nicht nur die Klasse der Gegenspieler, dass dieses Tor gefallen ist, sondern eben auch einfach ein punktuelles Fehlverhalten in der Abwehr von Bielefeld. Kannst du das erklären, warum man in so einem Spiel dann so auftritt?
Also ich glaube, das ist schon, also die grundsätzliche Herangehensweise, das ist schon ähnlicher Gedanke dahinter steckt, wie wir das eben bei Werder hatten, dass du natürlich erstmal weißt, du triffst auf einen Gegner, der jetzt nun gerade einige Probleme hat, wo natürlich auch so im Umfeld viele Diskussionen laufen, wo du vorher mitkriegst, okay, wenn die das verlieren, dann könnte der Trainer weg sein. Dann schätze ich das so ein, dass du natürlich dann in so ein Spiel reingehst versuchst, irgendwie diesen Stress, den der Gegner hat, irgendwie noch ein bisschen zu erhöhen und dass du da so eine gewisse Unzufriedenheit halt auch hervorrufen willst in deren Spiel. Das heißt, wenn du hinten wirklich gut stehst und wenn du wenig zulässt, dass es dann dazu führt, dass sie ungeduldig werden. Aber du musst es ist halt dann nicht damit getan, sich einfach nur hinten reinzustellen, sondern du musst dann halt auch aus dieser Defensive heraus versuchen, den Gegner zu stressen. Das ist dann das, was wahrscheinlich Werder gegen Schalke zu wenig gemacht hat in der ersten Halbzeit und was dann auch Bielefeld nicht hinbekommen hat. Möglicherweise hat dann auch die Umstellung bei den Kölnern deine Rolle gespielt, dass du vorne drin jetzt einen richtigen Stürmer hast und nicht mehr André Duda, der halt eigentlich ein Zehner ist und der diese Neuner-Rolle jetzt nicht perfekt ausführen kannst. Und ja, das ist dann so eine Wechselwirkung, würde ich sagen.
Und dann sind es Kleinigkeiten, die entscheiden. Vielleicht ja auch, dass der Anschlusstreffer, das vermeintliche 1:2 wegen eines Handspiels von Klos in der Torentstehung nicht gezählt hat. Ist jetzt hätte, würde, wäre Bereich, aber das hätte eben noch etwas ändern können an diesem Spiel. Und aber auch, dass man Wolf nicht in den Griff bekommen hat. Marius Wolf ist so mit der entscheidende Mann, was eigentlich fast alle Offensivaktionen angeht. Nicht nur die zwei Tore, die er geschossen hat, auch beim 3:0 kam der Pass vor dem Pass, der kam von ihm. Also er hat auf Skiri gepasst vom Flügel und Skiri spielt dann einen Ball auf Rex Bitschei. Wenn der genauso kommen wollte, dann schnalze ich mit sämtlichen mir verfügbaren Zungen, denn da stand Rex Bitschei dann direkt in einem 1 gegen 1 mit Ortega und hat das dann sehr gut gemacht. Jetzt kommt mit Max Meyer, Ralf, jemand Neues mit dazu. Dennis haben wir gerade schon angesprochen. Emanuel Dennis von Brügge ist auch noch für den Sturm gekommen. Glaubst du, dass Max Meyer diese Abhängigkeit von Marius Wolf auch ein bisschen beheben kann? Denn das ist ja auch vorhersehbar für jeden Gegner.
Ich war zu seiner Hochzeit tatsächlich großer Fan von Max Meyer. Über seine strategischen Karriereentscheidungen wurde ja auch genügend diskutiert und wurde es entsprechend seziert. Da ist seine Karriere sicherlich nicht so verlaufen, wie er es wollte. Wenn er es schafft, an den Punkt zu kommen, und ich spreche gar nicht mal von seinem Top-Niveau, sondern einfach wieder diesen großen Spaß am Fußball zu haben. Jetzt werden Köln-Fans ein bisschen schmunzeln und sagen, bei uns Spaß am Fußball. Aber ich traue ihm schon zu, dass er dem Kölner Spiel eine gewisse spielerische Note geben kann. Weiß aber nicht, ob das ab Spiel 1, 2, 3 direkt funktioniert, weil dafür war es bei ihm dann in den letzten Wochen und Monaten auch zu unbefriedigend. Also die Qualität ist, denke ich, unbestritten. Aber ob er in der Verfassung ist, jetzt einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln sofort so zu helfen, dass man sich möglichst zeitnah aus Kölner Sicht den größten Sorgen entledigen kann, darf bezweifelt werden.
Er hätte fast eine Geschichte geschrieben, die nur der Fußball schreibt, nämlich direkt mit einem seiner ersten Ballkontakte das 4:1 zu schießen. Es war ihm allerdings nicht vergönnt. Das Interessante ist, dass wir hier so ein bisschen eine parallele Situation haben bei beiden Mannschaften. Also zum einen sind sie fast punktgleich, also Bielefeld 17 Punkte, Köln 18 Punkte, der eine auf Platz 16, der andere auf Platz 14. Und bei dem einen eine Abhängigkeit von Marius Wolf, zumindest in den letzten Spielen, bei den anderen Bielefeld eine Abhängigkeit von Rizzo Doan, und auch da hat man versucht gegenzusteuern. Masaya Okugawa von Salzburg wurde ausgeliehen. Also ihr seht das zwar nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber natürlich sind wir alle drei komplett in Gelb gekleidet, denn heute ist Deadline Day und deswegen muss ich diese Transfers auch einfach mit in die Sendung mit reinnehmen, wo ja dann auch der sehr wahrscheinlich der Hintergedanke ist, eben diese Abhängigkeit von Doan zu lösen und eben auch ein bisschen mehr Torgefahr herbeizuführen, die ja bei Bielefeld mit 15 Toren nach 19 Spielen nicht gerade ausgeprägt ist, als gemeinsam mit Schalke schlechteste Offensive der Liga. Stefan, glaubst du, dass diese Transfers eine Dynamik noch unten reinbringen in den Tabellenkeller?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Also die Schalke haben ja im Grunde genommen schon den Großteil der Transfers getätigt und der Effekt ist jetzt überschaubar, würde ich mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass das natürlich auch der Markt nicht so ist, wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen. Also es ist ja noch deutlich weniger, als es im Sommer war. Es ist deutlich schwieriger, Spieler zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch zu gravierenden Verschiebungen führen wird, dass da jetzt eine Mannschaft nochmal komplett sich aus dem Sumpf erhebt und von der wir das nicht erwartet hätten.
Okay, dann bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich diese Frage auch in Vorbereitung auf das Hertha-Segment gestellt, in das wir gleich hineinkommen. Vorher sage ich aber natürlich noch, gegen wen auch noch Arminia Bielefeld spielt in den nächsten Wochen. Köln habe ich ja schon genannt. Bielefeld wird jetzt zu Hause gegen Werder Bremen spielen, vorhin schon mal angesprochen. Und dann kommt eine ganz schwierige Saisonphase, wie in der Hinrunde auch. Da konnte man gegen den FC noch gewinnen, habe es vorhin angesprochen. Und dann folgten 7 Niederlagen in Serie, unter anderem, weil die Gegner hießen, also Werder Bremen habe ich schon angesprochen, dann Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Union Berlin, Leverkusen, Rasenball, Sport Leipzig. Das ist ein schwieriges nächstes Programm, aber andererseits kann man da vielleicht auch nur gewinnen. So kann man es dann positiv drehen. Dann können wir sprechen an dieser Stelle über den Tabellenplatz 15, über Hertha BSC, aber definitiv auch über Eintracht Frankfurt. Die sollen nicht untergehen, nur weil wir einen Schwerpunkt auf Hertha legen. Deswegen würde ich auch mit der Sicht auf die SGE in dieses Spiel einsteigen wollen, in dieses 3:1 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Es war das erste Spiel von Trainer Power dabei. Der hat auch ordentlich durchgewechselt. Da können wir gleich drüber diskutieren. Aber mit einem Sieg klappt es nicht, denn die Eintracht ihrerseits, die hat auch eine Stabilität im Gewinnen erreicht, die zumindest mir bekannte Eintracht Frankfurt-Fans fast schon verstört. Mit 3:1 durch natürlich mal wieder André Silva im Doppelpack und Martin Hinteregger dazwischen gewinnt die Eintracht dieses Spiel. Ralf, wenn wir kurz bei den Frankfurtern bleiben, was zeichnet denn die SGE aus?
Sie zeichnet aus, dass sie in den letzten 15 Spielen nur zweimal verloren haben. Das ist eine Sache, die durch eine gewisse Stabilität zum Tragen kommt. Wenn wir eben das Thema Transfers hatten, dann sind wir, glaube ich, auch relativ schnell bei Jovic, was die Eintracht angeht. Und den Namen Silva hast du ja auch schon genannt. Also das ist schon, irgendwie gut. Es ist noch nicht so gut, wie es mal war bei der Eintracht, aber ich finde, so langsam merkst du wieder, dass diese Mannschaft gegen Ende des oder im letzten Quartal 2020 fand ich das bei Frankfurt sehr häufig sehr, das war so Stückwerk, das war schläfrig, das war so, wie soll ich es formulieren, halt Mittelfeld, das war so grau, aber negativ grau, nicht positiv grau, wie es bei den Wolfsburgern der Fall ist. Und Richtung Weihnachten ging das dann eigentlich, das 3:3 gegen Gladbach, dann 3 Siege in Folge mit Augsburg, Leverkusen und Mainz, ging das dann so, ja, nahm das einen sehr, sehr positiven Dreh. Klar, jetzt auch nochmal befeuert durch den Jovic-Transfer, der, glaube ich, nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern einfach auch in der Wahrnehmung innerhalb der Truppe sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Und dementsprechend bewegen sich jetzt die Frankfurter in einer Tabellenregion. Da hätte man irgendwann im August oder im September gar nicht dran gedacht. Da hat man sich ja im grauen Mittelfeld bewegt und sich seitdem eigentlich sehr, sehr konstant nach oben gearbeitet.
Tabellenplatz 4 ist es aktuell mit 33 Punkten. Also aktuell summt man in Frankfurt und Umgebung die Champions League-Hymne, bis wahrscheinlich kurz vor die Stadtgrenzen von Offenbach.
Stefan, ich kann das ganz kurz leaken. Also in der Bundesliga-Gruppe haben wir ja mit Etienne einen großen Eintracht-Sympathisanten. Das ist jetzt sehr höflich formuliert. Ja, die Champions League-Hymne kommt jedes Wochenende. Irgendwann im Laufe des Spiels.
Es sei ihm ja auch gegönnt. Ganz herzliche Grüße an der Stelle. Stefan, du hast das Spiel natürlich auch intensiver verfolgt, unter anderem wegen Hertha BSC. Frankfurt mit Barkok auf dem Flügel, das fand ich ganz interessant. Younes und Kamada hinter Silva in der Spitze und mit sehr, sehr vielen spielstarken Spielern. Also wenn man sich einfach nur mal Spieler anguckt, bei denen man sich sagt, wollen die den Ball am Fuß haben, ja oder nein, dann gibt es da jetzt auf einmal ein Übergewicht derjenigen, die den Ball dann doch ganz gerne hätten bei Eintracht Frankfurt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, oder damit hängt auch zusammen, wie sich die Spielweise der Eintracht verändert hat. Trotzdem war es ja ein enges Spiel und auch den Rückstand gab es. Wie wichtig, glaubst du denn, deiner Einschätzung nach, war es da direkt zurückzuschlagen für Eintracht Frankfurt?
Ja, schon extrem wichtig. Also ich glaube, Frankfurt hat natürlich auch die Qualität, wenn es 5 Minuten länger dauert oder 10 Minuten länger dauert, Hertha dann unter Druck zu setzen. Aber das in der Situation, in der Hertha sich befindet, spielt der Kopf natürlich auch eine große Rolle. Und dieses 1:0 war ja eine große Erleichterung, wie man ja an den Reaktionen auch gesehen hat. Und wenn es dann 93 Sekunden dauert, bis der Ausgleich fällt, dann kehrt sich das natürlich in das komplette Gegenteil. Also das ist ja dann nicht nur, wir neutralisieren das dann, sondern es geht ja dann eher in den Minusbereich, denn du merkst, okay, wir haben es jetzt, also du bist ja dann nicht wieder auf dem Nullpunkt, sondern gefühlt bist du ja dann da drunter. Und ich glaube, davon hat Frankfurt auch profitiert. Aber ja, unabhängig davon wäre es natürlich auch sonst schwierig geworden für Hertha, die Führung über die Zeit zu retten bei der Qualität, die Eintracht hat.
Nur eine Frage habe ich eben, als ich über Transfers gesagt habe, ich Kostic oder Jovic gesagt?
Du hast Jovic gesagt, war alles
richtig. Okay, gut, ich war gerade so, Moment, habe ich jetzt Kostic, ich meinte Jovic, ja.
Nein, das war alles wunderbar. Generell Frankfurt viel mehr Gefahr jetzt durchs Zentrum. Das ist mir in diesem Spiel aufgefallen. Wirft dann auch nochmal eine Gegenfrage auf Hertha BSC. Aber Kamada, Silva, Younes, die haben jeweils so Steckpässe gespielt auf den jeweils anderen, der vorne da war. Am liebsten natürlich auf André Silva. Das wird inzwischen zu fast so einer Art Markenzeichen von Eintracht Frankfurt, dass man auch aus diesen Zonen heraus ganz gut in den Strafraum reinkommt. Silva ist der Spieler nach Robert Lewandowski mit den meisten Schüssen aufs Tor pro Spiel. Er hat auch eine ziemlich hohe Schussgenauigkeit. In dem Spiel sowieso, ich glaube, da waren alle vier Schüsse, waren auch Torschüsse tatsächlich. Also das ist eine ganz eigene Qualität, die man hat. Mit So hat man jemanden, der in diesem Spiel die Fäden wieder sehr, sehr gut gezogen hat, eine unglaubliche Passgenauigkeit inzwischen hat und sehr viele Bälle durch Antizipieren abfangen kann. Auf der anderen Seite, um aber dann den Blick auf die Hertha zu lenken, Stefan, hat man bei der Hertha ja auch viel Verändertes gesehen. Das ging erstmal schon mal los mit jeder Menge Änderungen in der Mannschaft, unter anderem ja Rune Jahrstein wieder im Tor oder Askar Sibar auf der Doppelsechs oder Klünter auf einmal als Rechtsverteidiger. Ja, Lukas Klünter ist immer noch im Kader von Berlin. Wie würdest du denn diese Veränderungen bewerten von Pal Dardai?
Also als ich die, am Samstag die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, was macht der denn jetzt? Also hauptsächlich aufgehängt an der Torhüterfrage. Mein erster Gedanke war halt, warum macht er sich jetzt diese Baustelle noch auf? Also es war jetzt, Schwolo war jetzt nicht überragend, also er war jetzt nicht der drei Spiele gewonnen hat, aber er hat ohne größere Schwankungen sehr solide gespielt. Rune Jahrstein war in der vergangenen Saison ja auch alles andere als unumstritten, wobei er natürlich auch ein sehr guter Torhüter ist oder sein kann. Aber das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und als ich dann die Erklärung von Pal Dardai gehört habe, das war dann wieder so ein Aha-Moment, weil das irgendwie so ganz gut beschreibt, wie Dardai tickt, also warum er so ist und warum er auch erfolgreich ist oder erfolgreich sein kann. Also er hat explizit Bezug genommen auf das Spiel gegen Werder Bremen, wo er gesagt hat, da kommen 5 Schüsse auf Schwolos Tor und 4 sind drin und ihm fehlt im Moment so dieses Torhüter oder dieses Spielglück. Ja, das ist sowas, was du schwer berechnen kannst oder quantifizieren kannst, sondern es ist so ein Gefühl und dieses Gefühl hat Dardai. Der hat so eine gewisse Street Credibility. Also er weiß, wovon er redet und die Spieler wissen auch, wovon er redet. Und ich hatte auch das Gefühl, so wie es rüberkam, dass er das auch Schwolo so erklärt hat, dass Schwolo jetzt nicht irgendwie bis zum Ende der Saison schmollend in der Ecke sitzt, sondern dass er das auch begriffen hat und dass er die Spieler auch mitnimmt. Und es stand ja dann mit den eben, die du eben erwähnt hast, Klünter, Askar Sibar und Jahrstein, 3 Spieler in der Startelf, die in dieser Saison noch keine Minute gespielt haben. Mhm. Und auch so diese Personalie Klünter, der seit so gefühlt anderthalb Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielt bei Hertha BSC, der unter Labbadia auch nur in Notfällen, wenn nämlich nicht genug Leute da waren, überhaupt in den Kader es geschafft hat. Der spielt auf einmal von Anfang an und ich finde, das ist die Frage, ob man jetzt unbedingt Pekarek hätte rausnehmen müssen, mal außen vor gelassen und ob es natürlich auch sinnvoll ist, gegen Kostic jemanden zu stellen, der vielleicht ein bisschen schneller ist als Pekarek, auch völlig richtig. Aber das ist natürlich auch so ein Signal an die Mannschaft, weil wenn du der Mannschaft zeigst, pass mal auf, wenn selbst Lukas Klünter es mit einer guten Trainingswoche, wovon ich jetzt mal ausgehe, ich kann ja nicht zugucken, ist es hier leider nicht erlaubt, aber wenn er selbst Lukas Klünter das schafft, in die Mannschaft zu kommen, dann hat jeder andere auch die Chance. Ihr müsst euch halt nur reinhauen. Und dann, es zählt nicht mehr, was vorher war. Es ist ja immer so bei Trainerwechseln, natürlich auch immer so ein bisschen auf Null stellen. Aber das ist halt ein Zeichen auch an die Mannschaft, dass es nicht nur irgendein Gerede ist, sondern dass er das wirklich ernst meint. Und dass jeder die Chance hat und dass die Hertha das jetzt auch braucht, dass jeder irgendwie seine Eitelkeit hinten anstellt und sich reinhaut und dass man das dann auch schaffen kann, da unten wieder rauszukommen.
Und trotzdem hat man Also Klünter hatte einige Probleme gegen Kostic, die haben aber ehrlicherweise viele Rechtsverteidiger aktuell gegen Kostic, gegen die Eintracht. Aber du hattest dieses sehr schnelle 1:1, was ja auch nicht zufällig fällt, weil die Eintracht das gut ausspielt, sondern weil da auch eine gewisse Passivität mit dabei war. Also Kostic kann unbedrängt flanken, Torunariga steht falsch zu seinem Gegenspieler. Das ist dann maximal ärgerlich, wenn das auch direkt dann in einen Gegentreffer mündet. Aber es hat auch nicht so ganz zu der Spielweise der Hertha gepasst, die ja vor allem in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt haben, hoch rausgeschoben haben, nicht ganz durchgeschoben. Also da gab es ehrlich gesagt schon Anspielstationen, die dann die Eintracht mit sehr selbstbewusstem Aufbau auch immer wieder gefunden hat. Und dann wurde es auch schon in der ersten Halbzeit hin und wieder mal enger. Also das Spiel hätte auch schon anders verlaufen können. Aber meinem Gefühl nach hat sich da schon was in der Defensivhaltung der Mannschaft verändert. Ist das jetzt eine Sache, wo man sagen muss, okay, wir sehen den Tabellenstand, wir wissen, was alles passiert ist in diesem Saison. Das kann man einfach nicht anders erwarten. Oder liegen dahinter tiefer liegende Probleme, weil man solches Defensivverhalten ja auch schon unter anderen Trainern gesehen hat?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz.
Die Passivität vor dem 1:1, die kann man quasi gut erklären, aber sie passt nicht so ganz zu der Herangehensweise, die man sonst im Spiel hatte. Und das ist ja so ein bisschen ein Problem der Hertha, was man jetzt öfter hatte. Und meine Frage ist jetzt eigentlich nur, soll ich dieses 1:1 einfach jetzt vergessen und sagen, komm, wir geben jetzt mal Pardai da ein bisschen Zeit? Andererseits kriege ich da schon so ganz leichten Hautausschlag, weil das habe ich die ganze Zeit von Bruno Labbadia gehört, dass man ihm nur ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Und ich stelle mir die Frage, angesichts ja auch der Tabellenkonstellation, stehen dahinter Probleme? Ist vielleicht, sind die Spieler nicht gut genug? Ist das Spielsystem, die Art und Weise, wie Hertha verteidigt, nicht gut genug? Wie hoch würdest du denn jetzt dann die Gegentreffer jetzt aus dem Eintracht-Spiel in diesem Kontext hängen?
Naja, also dass die Mannschaft natürlich Probleme hat, ist ja offenkundig. Und ich glaube aber schon, dass solche Probleme, Defensive, das ist natürlich was ist, was man beheben kann und was, glaube ich, auch jemand wie Dada beheben kann. Also Dada ist ja auch in den 4 Jahren, das wurde ihm ja am Ende auch vorgeworfen, ist ja nicht dadurch bekannt geworden, dass die Mannschaft zu offensiv gespielt hat, sondern sie ist bekannt geworden dadurch, dass sie halt defensiv sehr, sehr gut war, sehr clever war, dass es eigentlich Hertha immer eine Mannschaft war, wo wahrscheinlich viele Gegner gesagt haben, ach nee, nicht gegen die. Also das macht irgendwie keinen Spaß, gegen die zu spielen. Und ich glaube, das ist einfach, ja, gut, du hast es eben gesagt, irgendwie, ich kann es nicht mehr hören, aber das ist natürlich schon eine gewisse Zeit braucht, um das wieder so hinzubekommen. Aber das ist, glaube ich, leichter hinzubekommen, das wird wahrscheinlich Ralf aus seiner Erfahrung auch sagen, also es ist leichter hinzubekommen, eine Mannschaft eine defensive Ordnung zu verpassen, als jetzt irgendwie ihr Offensivstrukturen einzuziehen, die sie vorher nicht hatten.
Definitiv. Also verteidigen lernen ist immer einfacher, als das aufzubrechen aus offensiver Sicht und da Abläufe zu schaffen. Das Verteidigen ist grundsätzlich etwas, was einfacher zu trainieren ist. Die Frage ist nur, im Hinblick auch auf Max' Ausführung, reicht es, wenn wir bei Hertha über die Mannschaft an sich sprechen oder müssen wir über Hertha als Ganzes, als Verein sprechen und haben möglicherweise Probleme, die insgesamt strukturell tiefergehender sind und sich in Kaderzusammenstellung entsprechendem dann quasi auswirken und die zur Folge haben, dass wir darüber sprechen, dass Pal Dardai jetzt erstmal dafür sorgen muss, dass die Mannschaft zumindest die Spiele nicht verliert und irgendwie noch ein paar Punkte holt, um sich abzusetzen.
Ich glaube, dass die Probleme der Mannschaft sich in der Tat, also die aktuellen Probleme der Mannschaft sich in der Tat ergeben aus den größeren Problemen. Und das ist halt ganz konkret schon die Kaderzusammenstellung. Und das hat Dardai ja auch, ich würde sagen, schon ungewohnt offen dann auch gesagt am Samstag nach dem Spiel. Also, dass er hat 90 Minuten gebraucht, um dann zu sehen, da ist irgendwie was vergessen worden im Sommer bei der Kaderzusammenstellung. Also dieser Umbruch, den Hertha hatte, das hat ja auch Labbadia immer wieder gesagt und auch so oft gesagt, dass es am Ende niemand mehr hören konnte, der hatte ja schon Ausmaße wie wahrscheinlich bei keinem anderen Verein in der Bundesliga im Sommer. Also es sind natürlich viele wichtige Leute, die zwar schon alt waren und nicht mehr durchgängig performt haben, aber die natürlich auch wichtig waren, die sind die sind gegangen und die Leute, die geholt wurden, sind perspektivisch mit Sicherheit richtig gute Fußballer. Aber für den Moment reicht es halt irgendwie nicht. Und diese Erfahrung, das hat ja Dada gesagt, die fehlt halt. Und auch so eine, diese Hierarchie. Also du hattest Typen wie Ibisevic, Per Schelbred. Du hattest aber auch noch als Ersatztorhüter Thomas Kraft, der zwar kaum gespielt hat, der aber, wenn man einmal mal ein Training erlebt hat, der halt auch enorm wichtig war, weil er jedes Trainingsspiel angegangen ist wie ein Champions-League-Finale und weil er persönlich beleidigt war und seine Mitspieler dann und Gegenspieler angeraunzt hat, wenn die im Training nicht ordentlich mitgemacht haben. Und das fehlt der Mannschaft im Moment noch.
Das ist ja die perfekte Überleitung, um über Sami Khedira zu sprechen, dessen Wechsel zu Hertha jetzt als fix verkündet worden ist. Ist das dann genau das, was Berlin aktuell braucht?
Ja, also wenn Sami Khedira der ist, als den wir ihn kennengelernt haben, als er regelmäßig Fußball gespielt hat, dann ist er das mit Sicherheit. Aber er hat in der Serie A hat er zuletzt im November gespielt, aber nicht im November 2020, sondern im November 2019. Und sein letztes Spiel für Juve war im Pokal im Juni 2020. Ich weiß nicht, wie gut er im Moment ist. Von der Art tut er Hertha mit Sicherheit gut, aber welche Qualität er im Moment auf den Platz bringen kann, das weiß ich nicht.
Unterschreibe ich.
Ja.
Ja, es ist ja so. Ich meine, grundsätzlich über den Fußballer Sami Khedira, klar gibt es auch zwei Meinungen, aber ich glaube, die meisten sind sich einig, dass er ein richtig guter Fußballer ist. Aber wie ist der Zustand jetzt? Und Hertha braucht Leute, die jetzt helfen.
Und da finde ich es halt interessant, dass Hertha immer in fremden Ligen fischt. Also wir haben diesen Aspekt, dass quasi die soziale Struktur eines Kaders nicht zu vernachlässigen ist gegenüber des sportlichen Potenzials eines Kaders. Das hatten wir immer wieder. Ich erinnere mich an ein Segment im Rasenfunk Royal in der Abstiegssaison des VfB Stuttgart, wo genau darüber ich gesprochen habe mit Philipp Meisel, der gesagt hat, sehr deutlich, die soziale Komponente bei den Transfers wurde damals einfach nicht bedacht und deswegen war die Mannschaft in sich schief. Und genau diese Spieler haben gefehlt. Und als Positivbeispiel hatte man mit Union Berlin in der letzten Saison einen Aufsteiger, der sich eben zum Beispiel Gentner geholt hat, der sofort helfen konnte und vor allem auch in dieser Hierarchie etwas bedeutet hat. Ich frage mich, Stefan, warum schweift da die Hertha immer in ausländische Ligen ab, wenn es ja auch in der Bundesliga und in der zweiten Liga Spieler gibt, wo man weiß, die kennen hier auch schon alles. Die wissen auch genau, wohin sie wechseln. Sie wissen auch, was los ist in Berlin, was auch sonst noch so rund um den Verein passiert ist. Bin ich da jetzt zu engstirnig, wenn ich sage, vielleicht täte es ein solcher Wechsel auch, weil man dann halt vielleicht auch ein bisschen eher weiß, was man bekommt?
Ja, also du hast jetzt gerade im Grunde genommen so die Probleme von Herthas Transferpolitik auf den Punkt gebracht. Also sie wirkt alles in allem nicht besonders konsistent und also auch Khedira, wenn man den jetzt mal so also mit all den Unwägbarkeiten gerade herausnimmt, ist es natürlich auch nicht konsistent. Ja, du hast gefühlt neun Leute im Kader, die Sechser-, Achter-Positionen spielen können, holst sie aber trotzdem noch einen dazu. Aber Hertha ist im Moment halt auch nicht in der Lage, oder durch die aktuelle Situation auch nicht in der Lage, eine konsistente Transferpolitik zu machen. Das, was jetzt in diesem Winter passiert, ist halt so ein bisschen Flickschusterei, um den Gau zu verhindern, den man sich eigentlich im Sommer nicht hätte vorstellen können. Und der Abstand zur Abstiegszone beträgt seit gestern Abend noch genau 7 Tore. Also da ist nicht mehr viel Polster. Dardai hat bei seiner Amtseinführung gesagt, ich rede nicht über einen Abstiegskampf, ich rede erst dann über einen Abstiegskampf, wenn wir auf einem Abstiegsplatz stehen. Ja, das kann theoretisch am nächsten Wochenende passieren. Also, da ist jetzt Hertha nicht mehr so weit von entfernt. Und er selbst hat auch gesagt, er hat das Gefühl, dass es immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Und offensichtlich wird es zumindest im Verein nicht mehr unterschätzt. Denn sonst wäre man vielleicht nicht auf die Idee gekommen, Khedira zu holen, sondern irgendwie dann auch wieder perspektivisch einen Flügelspieler zu holen, der vielleicht in 1,5 Jahren dann richtig durchschlägt. Aber darum geht es jetzt im Moment nicht.
Aktuell geht es um den Abstiegskampf. Was bleibt denn deiner Meinung nach von der Ära Michael Preetz, der ja zusammen mit Bruno Labbadia gehen müsste, wenn auch aus anderen Gründen logischerweise, der ja sehr, sehr lange bei der Hertha war. Wenn ich mir die Historie angucke, dann gibt es gar nicht so viele Vereine, die eine solche Konstanz hatten in den letzten 15 Jahren, also 12 Jahre waren es ja, wenn ich mich richtig erinnere, die Michael Preetz dort in führender Funktion tätig war. Was bleibt jetzt von seiner Zeit bei Hertha übrig?
Also ich stehe jetzt nicht unbedingt im Verdacht, ein besonders großer Freund der Arbeit von Michael Preetz zu sein. Deswegen will ich jetzt mal so ein bisschen antizyklisch vielleicht mal das Positive mit dem Positiven anfangen. Also er hat mit Sicherheit schlechte Zeiten gehabt, vor allem am Anfang mit zwei Abstiegen aus 3 Jahren. Und auch jetzt, wo das große Geld dann da ist, hat er sich auch nicht besonders geschickt geriert. Aber ich finde, in den Jahren dazwischen hat er schon ganz ordentliche Arbeit geleistet. Also er hatte zumindest einen Blick dafür, Leute zu holen, die nicht besonders viel Geld gekostet haben, weil Hertha das Geld auch nicht hatte, die dann aber überdurchschnittlich performt haben. Also ob das jetzt Mitchell Weiser ist, der bei Bayern keine Rolle spielte und der jetzt auch in Leverkusen keine Rolle spielt, der war für Hertha ein richtig guter Mann war, ob das Valentino Lazaro war, den er für, ich weiß nicht, 6 Millionen ungefähr geholt hat und für über 20 weiterverkauft hat. Vedat Ibisevic, wo ich auch gedacht habe, was wollen die denn jetzt mit dem, hat 5 Jahre lang eine hervorragende Rolle bei Hertha gespielt. Niklas Stark, Marvin Plattenhardt, die er aus Nürnberg für kleines Geld geholt hat, die Nationalspieler geworden sind. Also das hat er schon ganz gut hinbekommen. Also ich glaube, er wird Erinnerung bleiben in Berlin, vor allem, weil er lange geblieben ist. Das ist so sein Merkmal. Und weil er länger geblieben ist, als ihm viele das zugetraut haben und als es wahrscheinlich an anderen Standorten möglich gewesen wäre.
Und was ist dann deiner Meinung nach das hinter den aktuellen Problemen liegende strukturelle Problem bei Hertha BSC? Ist es die Absenz einer vereinsübergreifenden Spielphilosophie? Ist es die fehlende Kontinuität in den Entscheidungen, zu denen ja auch dazu gekommen ist, dass man ganz lange wenig Geld hatte und jetzt auf einmal sehr viel? Also da kann man ja auch ganz gut erklären, warum sich da einiges geändert hat. Was ist quasi das Problem dahinter, dass Hertha BSC es ja jetzt auch nicht nur in dieser Saison, sondern über einen längeren Zeitraum heraus nie geschafft hat, sich von der zweiten Tabellenhälfte nachhaltig zu lösen und mal einen Schritt nach vorne zu machen?
Ja, ich glaube schon, dass es was mit den Strukturen zu tun hat. Also ich glaube, dass im Grunde genommen gab es keine richtige Struktur. Also es gab Michael Preetz, der wenig Korrektiv hatte, was sportliche Entscheidungen angeht, der eigentlich relativ viel entscheiden konnte und auch viel machen konnte. Und es ist so ein eigenes Biotop auch entstanden. Also ich finde es auch bezeichnend, dass viele Positionen bei Hertha mit Leuten besetzt sind, die Preetz kennt, also die er kennt als vor allem aus seiner Zeit als Spieler. Und wenn man weiß, welche Rolle Preetz als Spieler gespielt hat bei Hertha, nämlich Kapitän und auch Wortführer, dann weiß man natürlich auch, dass alle, mit denen er zusammengespielt hat oder viele, mit denen er zusammengespielt hat, so hierarchiemäßig unter ihm standen. Und das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn, wenn man sich nur Leute holt, die man vielleicht irgendwie, vielleicht sogar nur unbewusst als schwächer einschätzt als man selbst. Also es geht ja bis dahin, dass selbst der Zeugwart bei Hertha BSC ein früherer Mitspieler von Michael Preetz ist. Viele Trainerposten in den Juniorenmannschaften sind mit ehemaligen Spielern und Mitspielern von ihm besetzt. Und er hat ja auch, also selbst die Trainerpositionen, also Dardai und Ancovic waren frühere Mitspieler von ihm. Und so ein zweiter Blick oder auch eigentlich ein dritter und vierter Blick, würde diesem Verein natürlich auch gut tun. Also diese Idee, mit Arne Friedrich jemanden zu holen, der auch über eine sportliche Kompetenz verfügt, war mit Sicherheit nicht verkehrt, aber natürlich auch wieder ehemaliger Mitspieler von Preetz. Ja? Also auch da bewegt sich dann auch immer auf so einer persönlichen Ebene, es spielt immer noch eine persönliche Ebene mit rein in das Ganze. Also das finde ich schon schwierig.
Hendrik Herzog ist der Zeugwart von Hertha BSC. Für alle diejenigen da draußen, die jetzt eifrig Google oder Ecosia anschmeißen wollten. Und jetzt hast du ja mit Dardai ja dann auch schon einen Trainer genannt, der in die Preetszeit hineinfällt und eigentlich für sie auch so ein bisschen stellvertretend sein kann, in, was das Sportliche angeht. Wie kann man denn jetzt damit umgehen, dass jetzt Dardai auch derjenige ist, der nicht nur in dieser akuten Situation eingreifen soll, sondern dem auch offenbar nach allem, was man so hört, mit Hilfe einer Punktegrenze, wenn er die erreicht hat, dann würde sich der Vertrag verlängern, auch der Mann für die Zukunft sein soll. Hältst du das für eine deiner Meinung nach richtige Entscheidung?
Jein. Also ich finde das schon, oder sagen wir mal so, wenn man jetzt mal knapp 2 Jahre zurückgehen, geht an den Punkt, an dem Hertha dann bekannt gegeben hat, dass es mit Dardai zu Ende geht. Da haben viele Kollegen und auch ich so gesagt, na, das war fast ein bisschen unfair, weil dann kurz nachdem das bekannt gegeben wurde dann auch verkündet, dass Windhorst einsteigt und dass halt Geld da ist und Dardai hatte nie Geld. Mhm. Und unter den Bedingungen, die er vorgefunden hat, hat er halt eigentlich herausragende Arbeit geleistet. Also das, was mit allen Trainern davor war und auch eigentlich mit jedem der 4, die nach ihm gekommen sind, hat es mit ihm halt nie gegeben. Unter ihm, abgesehen von der ersten Saison, wo er dann auf Platz 17 einspringen musste, natürlich ist Hertha nie in Abstiegsgefahr geraten. In 4 Jahren, also in 4 Spielzeiten, in denen er komplett verantwortlich war, war Hertha nie in irgendeiner Abstiegsgefahr. Und damals habe ich halt auch gesagt, das wäre doch irgendwie schon mal spannend zu sehen, was Dardai eigentlich wuppen könnte, wenn er Geld zur Verfügung hätte. Weil und das deswegen, also es ist ihm schon zuzutrauen, aber es ist jetzt auch, es ist jetzt nicht so, dass Dardai die Wunschlösung für den Aufbau die Wunschlösung für die Big City Club-Werbung ist. Also da gab es schon oder da gibt es schon andere Vorstellungen, wie man da gerne hätte. Also das dürfte dann schon ein größerer Name sein. Aber Dardai war natürlich oder ist die perfekte Lösung für die Situation, in der sich die Mannschaft gerade befindet. Und Dardai hätte halt keinen Bock gehabt, so habe ich das zumindest verstanden, jetzt einfach mal für ein halbes Jahr einzuspringen, unter den Feuerwehrmann zu machen und dann wieder in den Nachwuchs zu verschwinden, was ich auch völlig nachvollziehbar finde, weil er bei Hertha gezeigt hat, dass er da auch deutlich mehr ist als nur ein Feuerwehrmann. Also er hat die Mannschaft schon entwickelt. Er hat sie natürlich nicht in solche Sphären entwickelt, die dem Club gerade vorschweben. Aber da kann man ja auch mal die Frage stellen, ob diese Vorstellungen wirklich so realistisch sind.
Und was glaubst du, braucht Hertha BSC dringender? Einen großen Namen oder eine Spielphilosophie? Denn wenn ich mir den Kader jetzt angucke, dann steht da schon seit dieser Saison das Wort Potenzial drunter. Also in der Theorie ist ganz, ganz viel Tolles mit diesem sehr jungen und sehr talentierten Kader möglich. In der Praxis sehen wir aber, dass da sehr viele Träume auch sehr schnell in dieser Saison zerschellt sind und dann letztlich das dahinterstehende Konstrukt auch nicht wirklich stabil ist. Also wenn wir noch kurz mal wieder in die Labbadia-Zeit zurückspringen, da war ja das Problem nicht nur, dass man keine Ergebnisse eingefahren hat, sondern dass man in der Offensive in einer grotesken Art und Weise fast schon von Mateusz Kunja abhängig war, dass das Positionsspiel manchmal einfach grauenhaft war, da gab es einfach riesige Lücken, also dass da quasi auch die sogenannten Grundlagen, wie man es immer sagt, oft in Spielen, die haben nie komplett gefehlt, aber in Phasen, es gab in jedem Spiel eigentlich Phasen, in denen die Grundlagen nicht gestimmt haben und dann die Qualität der Gegner an der Stelle zu hoch war, das auszuwählen. Also was glaubst du wäre das, was Hertha jetzt eigentlich bräuchte? Jemanden, der da einmal hinkommt und sagt, ich habe diesen Ansatz, Fußball zu spielen und den wollen wir jetzt umsetzen? Oder jemanden, der eben dann einen so großen Namen hat, dass wenn er den jungen Spielern etwas sagt, dann auch die wirklich zuhören und sagen, ja, Herr Tedesco, nee, das ist vielleicht nicht ein groß genuger Name. Ich weiß nicht, welche Namen da gerade so rumschwirren.
Ja, der Name, der natürlich genannt wird, ist Rangnick. Aber das ist ja auch klar, wie realistisch das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Moment andere Vorstellungen hat, als Hertha zu übernehmen. Ja, aber das eine hängt wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Also das Problem ist natürlich gerade, dass dieser Kader irgendwie so so stabil wirkt wie eine IKEA-Schrankwand, wenn du die du zusammengebaut hast, ohne dass du die Bedienungsanleitung hast. Also das wackelt halt irgendwie alles und das resultiert natürlich daraus, dass allein in den vergangenen 15 Monaten da 4 Trainer am Werke waren. Und also dieser Kader ist halt komplett schief zusammengestellt. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da jetzt irgendwie so eine Struktur reinzubekommen. Deswegen war ja, glaube ich, auch der ursprüngliche Gedanke in dieser aktuellen Transferperiode jetzt vielleicht mal die Füße stillzuhalten. Aber die Situation hat sich halt so verschärft, dass dann doch noch was gemacht werden musste. Also die Idee war, lass uns mal gucken, wer hier im Sommer ist und was der oder wen wir im Sommer bekommen. Da müsste natürlich, der erste Gedanke müsste natürlich sein, also wo wollen wir hin und wen holen wir dafür? Im Endeffekt läuft es dann wahrscheinlich so, wen kriegen wir jetzt und was resultiert dann für ein Spiel daraus? Und dann im dritten Schritt ist dann, welche Spieler braucht der dann dafür? Und die Fluktuation in den vergangenen 2 Jahren seit Dardais Abschied oder war halt zu groß und das macht sich jetzt bemerkbar.
Und traust du das Arne Friedrich zu, da eine Linie zu finden?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Verein des Arne Friedrich zutraut. Also er hat diesen Posten jetzt übernommen von Preetz, natürlich auch in einer, das passt dann auch wieder ein bisschen zur Härte, in einer sehr unglücklichen Zeit, also 2 Wochen vor dem Ende der Transferperiode. Er war natürlich schon eingebunden auch in die Planungen, als Preetz noch da war, aber du brauchst halt jetzt einen, der, also es ist ja jetzt ein, aus in der jetzigen Situation ja nicht einen, der sich auf die Bank setzt und da beim Spiel den Schiedsrichter beschimpft, sondern du brauchst ja auch einen, der strategisch im Moment arbeitet, in diesen Wochen, wo du die Mannschaft und den Kader noch verändern kannst. Aber er ist ja nicht vorgesehen als derjenige, der über den Sommer hinaus das macht, sondern dann soll ja eine Person X kommen, die wir noch nicht kennen, Bobic oder wer auch immer.
Okay, das verlagert meine Frage eine Ebene höher über Arne Friedrich. Traust du Carsten Schmidt zu, dass er zusammen mit der Geschäftsführung, also Ingo Schiller ist der Herr über die Finanzen und Carsten Schmidt ist der neue Vorsitzende der GmbH von Hertha, dass er da die richtige Linie findet? Oder stelle ich vielleicht die ganze Zeit die falschen Fragen und eigentlich müsste ich jetzt nach Lars Windhorst und Tenor fragen. Wer entscheidet es denn jetzt? Wer ist denn jetzt dann verantwortlich?
Nee, ich glaube, mit Carsten Schmidt bist du schon auf der richtigen Fährte. Also das ist in der Tat, ich würde das schon so als Kulturbruch bezeichnen mit der bisher vorherrschenden Kultur bei Hertha. Also das ist schon man merkt das schon, so eine Managementkultur, die ist im Fußball ja jetzt noch nicht so weit verbreitet, ist immer noch so mein Eindruck, dass da schmort man ja immer noch so ein bisschen im eigenen Saft. Ich glaube auch nicht, dass man alles so aus der normalen Geschäftswelt 1:1 in den Fußball übertragen kann, aber so eine gewisse Nüchternheit und Klarheit, auch dieser offene Blick, den Schmidt zu haben scheint, der könnte Hertha wirklich gut tun. Also das ist jetzt auch nicht mein Eindruck ist auch nicht, dass er jetzt irgendwie an den Sachen so ein bisschen rumdoktert, sondern dass er da schon da den Dingen auf den Grund gehen will und Hertha auch neu aufstellen möchte. Und deswegen ging es dann im Grunde genommen auch dann mit Preetz schneller, als alle erwartet hatten und würde jetzt sogar sagen, auch schneller, als Schmidt sich das vorgestellt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du so einen Job antrittst und sagst, okay, in den nächsten 2 Monaten räume ich hier mal alles ab und dann fangen wir mal neu an. Also damit setzt du dich natürlich auch selbst ein bisschen unter Druck.
Also Carsten Schmidt war ja Vorsitzender der Geschäftsführung bei Sky von 2015 bis 2019. Übersehe ich das oder hat er in seiner Biografie keine sportliche Kompetenz? Also jenseits eben, dass er einen Sportsender geführt hat, aber das sind ja nochmal 2 Paar Schuhe. Wer glaubst du denn ist derjenige, der dann die sportliche Kompetenz mit einbringt in die Entscheidungsfindung?
Jetzt aktuell oder dann im nächsten Schritt?
Nee, aktuell, weil jetzt müssen ja die Weichen gestellt werden. Das ist ja das Schlimme für Hertha BSC. Man muss gerade 2 Dinge gleichzeitig schaffen. Den Abstieg vermeiden und gleichzeitig die Strukturen so anpassen, dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch umsetzen kann irgendwann.
Naja, also im Moment ist es natürlich Arne Friedrich. Das ist klar. Und Perspektivisch, dann wird es ja dann einen Nachfolger für Preetz geben, der dann auch wieder Geschäftsführer Sport wird. Aber das ist, die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen. Also das ist jetzt seit kein Ausbildungsberuf, wo dann jedes Jahr die 15 neue Absolventen auf dem Markt sind. Und ich weiß jetzt nicht, also dass jetzt Bobitz da ins Gespräch gekommen ist, es liegt ja fast auf der Hand, dass du dann dich auch mit Leuten beschäftigen musst, die irgendwo anders unter Vertrag stehen, weil die nicht unter Vertrag stehen, das ist dann halt auch schwierig, das als die Riesenlösung zu verkaufen, weil das ja impliziert, dass sie irgendwo gerade gescheitert sein müssen, denn sonst wären sie ja irgendwo im Job.
Ralf, kannst du dir nicht zusätzlich zu deiner sportlichen Kompetenz das Management noch drauf schaffen und bei der Hertha ein bisschen aufräumen?
Ja, da sind wir wieder bei dem Konzept oder der Idee hinter all dem. Das war ja die erste Frage, die ich über das Sportliche hinausgestellt habe. Ich glaube, das ist gerade auch bei Hertha ein unheimlich komplexes und weites Feld. Ich meine, Stefan hat ja versucht, es ein bisschen zu skizzieren. Und wir sind ja noch gar nicht auf der Ebene Windhorst, also in Form des Investoren, angelangt. Also ihr merkt, da ist sehr, sehr viel Raum. Insofern muss ich die Frage dann auch leider beneinen, Max.
Schade.
Nee.
Ich hätte dich gern hier gesehen.
Du hättest bestimmt
Das
auch
freut mich. Das
lustige
freut mich.
Geschichten zu erzählen gehabt, schon nach den ersten Wochen. Denn jetzt, dann lasst uns jetzt über Tenor und Lars Windhorst reden. Also der User Eisernes Fohlen, der sowieso immer durch sehr harte und direkt formulierte gute Fragen im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de auffällt, herzliche Grüße an der Stelle, der hat jetzt einfach mal direkt gefragt, Stefan, wie sind eigentlich die Renditeerwartungen der Investoren? Das heißt, bis wann wollen die Rendite sehen und wie viel Prozent?
Ja, wirklich gute Frage. Gute Fragen sind ja meistens die man nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Also, aber das ist halt eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Ich kenne jetzt Lars Windhorst nicht persönlich, tritt ja jetzt auch nicht wöchentlich bei irgendwelchen Pressekonferenzen bei Hertha auf. Er war einmal da, als der Baum richtig in Flammen stand, nachdem Klinsmann geflüchtet ist. Da hat er sehr aufgeräumten Eindruck auf mich gemacht, aber man macht sich ja trotzdem ein Bild durch all das, was man von ihm in den zwischen Jahrzehnten gelesen hat und was man mitbekommen hat. Ich schätze ihn jetzt nicht als besonders sentimentalen und fußballromantischen Menschen ein, sondern es ist in der Tat, glaube ich, dass er da eingestiegen ist, weil er natürlich gewisse finanzielle Vorstellungen hat und auch gewisse Renditeerwartungen. Und mir ist auch noch nicht klar, wie er diese Rendite erzielen will. Also es gibt so, so wird es also so wird es von wurde es bisher kommuniziert. Also es gibt jetzt keine Vereinbarungen zwischen Hertha und Windhorst, dass sie irgendwie so und so viel Prozent jedes Jahr am Gewinn abliefern müssen, sondern die Renditeerwartungen, also abgesehen von bilanziellen Dingen, die ich so als Laie nicht komplett durchsteige. Es ist halt, sehe ich das halt nur, dass dieses Unternehmen Hertha so an Wert gewinnt, dass wenn der irgendeines fernen Tages Hertha seine Anteile verkauft, dann seinen Schnitt macht. Aber er hat auch gesagt, dass dieses Investment nicht kurzzeitig angelegt ist, sondern dass er da schon, ja, ich glaube, er hat sogar gesagt, in Jahrzehnten rechnet. Also das ist dann auch eher untypisch für ihn, dass er so lange auf das Geld wartet. Also es ist schon schwierig. Er hat natürlich so bilanziell seinen Schnitt gemacht, weil die Anteile, die er anfangs gekauft hat, zu einem Preis X, die sind halt jetzt X plus Y wert, weil das schon im Preis gestiegen ist. Das kann man ja dann errechnen daran, wie viel er dann für die nächsten Anteile bezahlt hat. Aber es ist ein bisschen kompliziert.
Und kann man genau sagen, wie viel Geld Windhorst bereitstellt und wie viel davon jetzt schon aufgebraucht wurde?
Also bisher hat er bezahlt 274 Millionen. Es sind noch zugesagt weitere 100 Millionen, die bis zum Ende dieser Saison fließen sollen, die ursprünglich schon eher angekündigt waren. es ist, Ingo Schiller hat mal gesagt, also es sei noch mehr Geld da, als gerade vermutet werde. Ja, das ist schwierig, das genau zu beziffern. Also sie haben halt allein also in der Transferperiode vor einem Jahr im Winter und jetzt im Sommer haben sie netto 100 Millionen ungefähr ausgegeben. Also sie haben ja auch Spieler verkauft, für Duda Geld bekommen. Aber es sind 100 Millionen und im Sommer davor, als dann auch schon feststand, dass Windhorst einsteigt, haben sie auch schon so um die 30 Millionen ausgegeben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also 20 für Luke Bacchio, dann nochmal 7 für Löwen und Redan auch nochmal so um die 3. Ich hoffe, ich habe da keinen vergessen. Also es ist aber so um die 30 müssten es da auch gewesen sein. Also hast du da schon 130, dann hatten sie natürlich beim Einstieg von Windhorst relativ hohe Schulden von so um die 100 Millionen. Und dann, wenn du das jetzt mal zusammenzählst, 100 plus 130, bist du bei 230, hast bisher 275 bekommen, dann ist dann auch nicht mehr so viel übrig. Und es ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie 100 Millionen für Spieler ausgibst, sondern das führt natürlich auch dazu, dass sie entsprechendes Gehalt bekommen. Also die Kostenstruktur dürfte auch gewachsen sein. Ich würde jetzt nicht sagen, da ist jetzt fast nichts mehr von da, aber kannst dir halt sowas wie letztes Jahr im Winter mal 77 Millionen ausgeben, mehr als jeder andere Verein auf diesem Globus. Das kannst du dir halt auch nicht jedes Jahr leisten.
Ziemlich teurer 15. Platz.
Das kann man so sagen, ja.
Das kann man aber definitiv so sagen. Und gleichzeitig stellen sich dann natürlich viele Anschlussfragen. Es gibt ja immer noch 50 plus 1, also die Regelung, dass ein Investor nie die Entscheidungshoheit in einem Verein haben darf. Das wird bei Hertha gewahrt, auch wenn Windhorst bis zu 66,6% über Tenor dann halten wird, der Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KG. Aber weil da die Hertha der Gesellschafter ist und die anderen nur die Komplementäre dazu, so habe ich es mir jetzt zumindest erschlossen, bleibt die Stimmhoheit, die Mehrheit bei Verantwortlichen des e.V., also von Hertha BSC. Aber ist es nicht auch richtig, dass Lars Windhorst damit eine Sperrminorität hat? Das heißt, dass gegen seinen Willen auch keine Entscheidungen mehr getroffen werden können? Weißt du das?
Also das wäre mir komplett neu, davon war noch nie die Rede. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist.
Also ist es weiter so, der EV, die Hertha trifft die Entscheidung, Lars Windhorst ist der, abwertend gesprochen, Sugar Daddy.
Auf dem Papier, ja.
Ja, aber ja, es gibt natürlich immer da so auch eine normative Kraft des Faktischen. Also auch wenn du jetzt mal 1860 München nimmst, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, das wurde mir schon mal vorgeworfen, aber es geht jetzt nur um das Grundprinzip. Da hat der Investor nur 49,9% der Anteile besitzen dürfen. Und trotzdem hat er natürlich massiv Einfluss genommen auf die Vereinspolitik. Und das passiert bei Hertha nicht so offensichtlich, aber natürlich auch in subtiler Weise funktioniert das natürlich auch. Also diese Ansprüche, die Hertha im Moment ja doch sehr auf die Füße fallen, haben sich natürlich auch so ein bisschen aus den Erwartungen des Investors ergeben. Und das hat er definitiv nicht gut getan, ne? Also dieser so ein bisschen mehr dadaischer Realismus, den braucht Hertha im Moment.
Der Dadaismus nicht gerade als Realismus bekannt, außer im Fußball. Das ist dann die neue Komponente hier. Jetzt haben wir bei Hertha ja dann noch so eine Gesamtgemengelage. Das ist jetzt eine Argumentation, die werden alle Hertha-Fans hassen. Aber sorry, von außen guckt man so auf den Verein. Bei Hertha war es schon immer so, dass man das Gefühl hatte, 50 plus 1 in der Darstellung spielt nicht der Sport, sondern die Mehrheit hat immer das Marketing. Also Hertha ist schon immer wieder aufgefallen in den letzten Jahren, aber fast immer, ich verkürze ein bisschen, es tut mir leid, aber bundesweit fast immer durch irgendwelche Marketingaktionen, dass man eben we try, we fail, we win oder dass man sagt, wir werden Deutscher Meister 2025, die Zukunft gehört uns oder jetzt habe ich gerade vergessen, was gerade sogar das aktuelle Ding ist, natürlich Big City Club, auch wenn ich weiß, dass die Hertha-Fans das selber gar nicht so verwenden, aber nach außen hin ist meiner Einschätzung nach schon immer ein Problem gewesen, dass die Hertha sich ein bisschen zu sehr über ihre vermeintliche Identifizierbarkeit hin definiert hat. Und das war halt dann oft Marketing-Sprech und ehrlich gesagt mit einer relativ hohen Bullshit-Quote, so wie es im Marketing halt einfach ist. Und das Sportliche hat dem, stand aber dem gegenüber immer in solchem Kontrast, dass es eher so ein bisschen skurril und komisch wirkte. Und so ist es ehrlicherweise ja jetzt mit dem Einstieg von Windhorst auch. Also man kauft sich bei KKR raus, das waren ja, die waren ja früher mal Anteilseigner bei der Hertha. Und holt sich dann den nächsten rein und hat jetzt wieder dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Ist das nur ein konstruiertes Problem von jemandem, der eben einfach nicht so tief drin ist wie ich? Oder ist es tatsächlich auch eins, wo du sagen würdest, ja, damit hat die Hertha dann doch letztlich mehr zu kämpfen, als man vielleicht zugeben möchte?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich legitim, dass man Ziele verfolgt. Also ich habe gestern auch dann Carsten Schmidt bei Sky gesehen in der Runde, der natürlich auch jetzt.
Und haben Sie ihn gegrillt? Ich habe es nicht gesehen, aber haben Sie ihn richtig rangenommen, Ihren ehemaligen Chef, oder?
Nö, das war schon okay. Also er ist natürlich schon auch in seinen grundsätzlichen Zielen offensiv. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung, aber manchmal hat man so das Gefühl, es wird auch auf was in Hertha rein projiziert, was vielleicht gar nicht da ist und was irgendwie der Hertha-Fan auch gar nicht so unbedingt will und braucht. Also ich bin jetzt tatsächlich heute auf den Tag genau seit 20 Jahren in Berlin. Ich bin halt auch nur zugezogener. Ich habe halt immer noch das Gefühl, also das war damals auch schon, als ich hier hinkam, wobei das auf einem anderen Niveau war, natürlich, weil damals Hertha Champions League gespielt hatte tatsächlich und regelmäßig im Europapokal dabei war. Aber Hertha, also manchmal muss man den Leuten auch sagen, dass Deutschland nicht auf Hertha wartet. Und das glauben halt viele, die halt irgendwie so, ja, das schwingt ja auch in diesem Big City Club mit, was übrigens nicht von Hertha kommt, sondern das kam von Windhorst. Also es kommt nicht nur nicht von den Fans, sondern es kommt auch nicht vom Verein, sondern es kommt von Windhorst. Aber es schwingt ja irgendwie so mit, hey, wir sind Berlin und Berlin braucht jetzt auch einen Verein, der Berlin so, wie Berlin gesehen wird, repräsentiert. Aber das ist Hertha nicht und das will Hertha vielleicht auch gar nicht sein. Also und ich finde gerade auch die Fans von Hertha, das merkt man gerade, also es gibt halt noch so eine zweite Ebene neben dieser Marketing-Ebene. Die Fans holen sich ihren Verein auch so ein bisschen zurück und sie machen gerade, ich weiß nicht, das kriegt man dann vielleicht tatsächlich eher in Berlin mit als im Rest des Landes, weil Hertha eben auch nicht so groß ist, dass sich die Leute darum kümmern, aber die Hertha-Fans machen halt auch sehr viel und sie machen viele gute Sachen. Ja. Also so soziale Dinge und aber auch in einem anderen wirklich wichtigen Thema, nämlich neues Stadion. Das hat halt der Verein Hertha BSC komplett verbockt. Ja, also natürlich ist es auch schwierig, dieses Thema durchzubekommen, weil der Senat natürlich Interessen hat, die denen von Hertha diametral entgegenstehen. Aber es gibt halt eine Initiative Blau-Weißes Stadion aus der Fanszene heraus. Hm. Und die haben es geschafft, dass Verein und Senat überhaupt wieder miteinander reden. Und sie schaffen das, dass sie reden, ohne dass irgendwie anders als jetzt irgendwelche Transfers, ohne dass da alles in die Medien gerät und dass da irgendwie wieder so eine Vertrauensbasis hergestellt wird. Und das zeichnet Hertha gerade so ein bisschen aus und das geht halt komplett unter in diesem ganzen Irrsinn, der um diesen Club betrieben wird und der natürlich auch aus diesem Club heraus oder wenn man jetzt Windhorst nicht sagt, dass er im Club ist, aber nah am Club heran betrieben wird.
Ja, ganz wichtiger Punkt, auf die Fans wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Sie haben auch Aktionen gemacht, wie im Sommer war es Wasser zusammen für Obdachlose. Jetzt im Winter ging es auch, glaube ich, wieder um Klamotten. Also Dinge, die viele Fanszenen machen, aber auch die Hertha BSC-Fanszene ist da sehr aktiv und das ist dann wieder was, darüber spricht niemand, weil über Fans wird ja nur gesprochen, wenn sie ein Plakat hochhalten, bei dem jemand beleidigt wird oder wenn sie zünden. Aber das gehört definitiv zur Hertha mit dazu, ist aber im Grunde auch so ein bisschen meine abschließende Frage für dieses Segment, auch wenn natürlich noch Fragen offen bleiben. So ganz so einfach ist es ja leider nicht. Aber was glaubst du, wie lange tragen die Fans denn die aktuellen Entwicklungen noch mit oder stehen die überhaupt nach hinter dem, was da jetzt gerade passiert bei Hertha BSC?
Das ist natürlich schwierig einzuschätzen im Moment. Das habe ich jetzt auch schon mal geschrieben, weil durch diese Corona-Zeit fehlt halt irgendwie so ein bisschen so der Resonanzboden, den man ja sonst im Stadion hat, wo man ja mitbekommt, wie ist eigentlich gerade so die Stimmung. Also auch jetzt so dieses ganze Thema Trainerwechsel oder Michael Preetz oder so, das ist natürlich schwierig jetzt irgendwie zu erahnen, wie standen jetzt eigentlich die Fans zu Labbadia. Hätte es eigentlich eine Trainerdiskussion oder eine richtige Trainerdiskussion gegeben, weil irgendwie das halbe Stadion ruft Labbadia raus. Das ist ja oft so der Anfang. Also manchmal warten Journalisten ja auch darauf, dass irgendwie aus der Kurve der Erste brüllt XY raus, um dann die Trainerdiskussion anfangen zu können. Das hat es halt alles nicht gegeben. Und also ich würde jetzt schon mal sagen, nach den Erfahrungen der letzten, sagen wir jetzt, so 10, 12 Jahre, der Hertha-Fan ist schon bedingt durch das Faktische, ist schon sehr leidensfähig. Also ich glaube, so dieses dass dieses Licht am Horizont, vielleicht wird es ja mal besser, weil jetzt Geld da ist, das spielt schon auch eine Rolle. Es ist halt jetzt nicht so, dass da jetzt die Hertha-Fans sagen, nee, wir wollen den Windhorst nicht mehr, der bringt uns hier den ganzen Laden durcheinander. Nimm dein Geld und verschwinde wieder. Also das ist schon so, es darf auch schon mal wieder was anderes sein als Abstiegskampf oder Platz 11 und 10. Also das tendenziell haben die da schon Bock drauf. Aber es ist halt auch schon so ein bisschen so mit Fußnote, unter welchen Bedingungen eigentlich.
Das fasst es vielleicht dann ganz gut abschließend zusammen. Für Hertha BSC, die punktgleich mit dem Tabellen-16. Arminia Bielefeld auf Rang 15 liegen, geht es jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern, dann auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Leipzig. Das sind die nächsten Aufgaben für die Hertha. Eintracht Frankfurt, über die wir hier am Anfang dieses Segments auch noch gesprochen haben, die mit 33 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz liegen aktuell. Die Eintracht spielt jetzt dann in Hoffenheim und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und mit Eintracht Frankfurt haben wir dann auch den Sprung geschafft in die Tabellenregion, mit der sich die letzten beiden Partien befasst haben, wenn auch nicht ausschließlich. Wir wollen über Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg sprechen. Da haben wir natürlich auch noch eine Mannschaft mit dabei, die unten drin steckt, mit dem FCA. Der FCA liegt nach diesem 1:3 in Dortmund mit 22 Punkten so wie Hoffenheim und Werder, also mit 5 Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz, aber zumindest bei Augsburg mit absteigender Tendenz. Und das, obwohl es, Ralf, in Dortmund zunächst so aussah, als könnte das eins dieser typischen Dortmunder Spiele werden, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben. 0:1 nach 10 Minuten, dann ein verschossener Strafstoß von Haaland, auch schon typisch ehrlicherweise für die letzten Spiele vom BVB. Und dann konnte aber Dortmund dieses Spiel noch drehen. Warum?
Vielleicht, weil sie aus der Hinrunde gelernt haben. Vielleicht, weil sie daraus gelernt haben, dass sie genau solche Spiele eben nicht aus der Hand geben dürfen. Genau diese Spiele sind ja einfach auch der Grund, warum die Dortmunder eben nicht ärgster Verfolger der Bayern sind, sondern momentan quasi strugglen müssen Richtung internationaler Wettbewerb. Ich vermeide jetzt das Wort Mentalität, aber es ist ja so, dass lange Zeit Dortmund wahrscheinlich, wir können es natürlich nicht, obwohl wir können es schon belegen, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, aber bei solchen Spielen eben nicht wieder zurückgefunden hätte und es jetzt hinbekommen hat durch einen phasenweise guten Julian Brandt, durch was aber auch gleichzeitig so ein bisschen sein Problem beschreibt, dieses phasenweise und halt Haaland ist halt immer zu nennen, wenn es darum geht, dass der BVB Erfolg hat. Er ist halt der zentrale Punkt, der Erfolgsgarant für diese Mannschaft. Und Augsburg hat dann irgendwann, fand ich, auch nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt.
Mit Brandt hast du ja dann auch so eine der taktisch interessanten Varianten angesprochen. Brandt hat neben Delaney auf der 6 gespielt. Im Grunde war es aber eigentlich eher, dass er als 8er unterwegs war. Also das war dann eigentlich schon sehr nah an einem 4-3-3 oder manchmal sogar so ein 4-1. Naja, also
4-1 kann man auch sagen, weil Julian Brandt schon deutlich, deutlich vor Delaney gespielt hat.
Wie hat dir denn das gefallen, ihn quasi erstmal aus einer tieferen Position herauskommen zu lassen, und vor allem, er hat ja damit andere Aufgaben im Spiel gegen den Ball. Das ist ja der größere Unterschied. Also mit Ball hat sich ja dann gar nicht so viel geändert.
Ja, mit Ball hat sich tatsächlich nicht so viel geändert. Er kam so ein bisschen, hat seine Zehnerposition quasi startend aus der 6, 8, eher aus der 8 erfüllt gegen den Ball. Gut, dass Delaney ein sehr, sehr zentraler Punkt war, hat auch insgesamt, fand ich, ein wirklich gutes Spiel gemacht und stopft dann immer die Löcher, die Brandt gegen den Ball noch lässt. Da sind wir wieder bei diesem Duo, auch wenn es nominell möglicherweise ein Duo ist, aber rein auf dem Feld war es dann schon so, dass Delaney den klaren Sechser gespielt hat und Brandt so ein bisschen Narrenfreiheit nach vorne hatte, mit der Maßgabe, du pass auf, wenn wir den Ball verlieren, unterstütze ihn mal ein bisschen.
Und so holt sich Stefan, der BVB, diesen Sieg, der ja aus ganz, ganz vielen Gründen wichtig ist, aber nicht zuletzt wegen des Blicks auf die Tabelle. Mit 32 Punkten kann man den Anschluss halten an die Champions League Plätze mit 33 Punkten, Eintracht Frankfurt 35 Punkten, Wolfsburg. Es könnte so sein, dass das jetzt der Trend, die Trendumkehr ist bei Borussia Dortmund, dass man nach einem phasenweise ja gar nicht so schlechten Spiel in Gladbach jetzt eben dieses 3:1 geholt hat. Die nächsten Gegner sind mit Freiburg und Hoffenheim, aber auch durchaus so typische Stolperkandidaten, so wie es Augsburg auch gewesen wäre. Wo siehst du denn deiner Einschätzung nach den BVB in seiner aktuellen Entwicklung, wo es ja erstmal darum geht, wir müssen wieder in die Champions League Plätze reinkommen?
Ja, schwierig einzuschätzen. Also du hast ja schon das Gladbach-Spiel genannt, was natürlich so dann fast so ein bisschen typisch dann so eine große Depression mal wieder ausgelöst hat. Also die mediale Begleitung ist natürlich schon extrem bei den Dortmundern, auch im Spiel davor gegen Leverkusen, das sie ja auch verloren haben, waren sie ja phasenweise so gut, dass sie das Spiel eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Es ist ja, also diese Konstanz, wenn sie die reinbekommen, dann dürfte das natürlich kein Problem werden, die Champions League Qualifikation zu schaffen. Aber diese Mannschaft hat halt auch immer mal so Phasen, die schwer zu erklären sind dann letztlich.
Unter anderem ja vielleicht auch beim 0:1, wo wir eine Frage direkt an dich bekommen haben, Ralf, von Kringes Klebe. Ich glaube, wir wissen dann auch, welchem Verein er sich zugehörig fühlt. Er fragt dich, wärest du an Akanjis Stelle in den Zweikampf mit André Hahn gegangen oder hättest du auch nur versucht, den Schuss zu blocken? Er schreibt weiter, ich finde, es sieht von Akanji schlecht aus, weil Hahn so lange zum Schuss braucht. Allerdings kann man als Verteidiger von dieser Zeit meines Erachtens nicht ausgehen, also die sich Hahn dann nimmt für den Schuss. Wie hättest du das 0:1 verteidigt, Ralf?
Wie hätte ich das verteidigt? Also grundsätzlich, als ich das, je mehr Wiederholung ich gesehen habe, desto mehr habe ich mich gefragt, warum bleibt er denn 5 Meter von Hahn weg? Es ist ja so, gerade im 16er, je mehr Kontakte der Stürmer nutzt, desto eher hast du als Abwehrspieler die Möglichkeit, Vorsprung oder Rückstand aufzuholen, näher an ihn ranzukommen und so weiter. Aus der Entfernung, in der er zu Hahn steht, macht er es ihm nicht schwer, an ihm vorbeizuschießen. Und ich sehe oder man sieht ja keine Aktivität Richtung Hahn. Du musst gar nicht in den Zweikampf, aber es reicht, wenn du 2, 3 Schritte auf ihn zugehst und den Winkel einfach schwer machst oder es ihm nicht möglich machst, an dir vorbeizuschießen und das Tor zu treffen. Wenn du aber 5 Meter wegstehst, ja, dann kann Hahn sich die Ecke aussuchen, auch wenn er gar nicht, er guckt ja nur auf den Ball, weil er zum Abschluss kommen will. Aber ich fand das Verhalten von Akanji fand ich in der Situation tatsächlich sehr, sehr passiv. Also nur zuschauend. Zuschauend, klar, er versucht sich in den Weg zu stellen, aber auf der Distanz ja, musst du schon angeschossen werden, um den Ball irgendwie abzuwehren. Deswegen jede Sekunde, die der Offensivspieler nicht nutzt, um abzuschließen, musst du selber dafür nutzen, um an ihn ranzukommen. Das ist eigentlich so das Grundsätzliche, worauf es ankommt. Und das hat er in der Situation gemacht. Es mag sein, dass er nicht damit gerechnet hat, dass Hahn so lange braucht. Aber trotzdem hat er genug Zeit gehabt, um näher an Hahn ranzurücken.
Gab noch ein ganz, ganz interessantes Detail bei diesem Tor, das, also das ist jetzt nicht mir originär aufgefallen, sondern das hat Didi Hamann in der Halbzeit, in der Halbzeit bei Sky erzählt. Also in dem Raum, wo dann letztlich der Ball landet bei Hahn, befand sich ursprünglich mal Rafael Guerrero, aber der lässt sich fallen und zieht sich auf die Torlinie zurück, um da den Schuss abzuwehren.
Ja.
Und das ist nur, also danach nicht mehr thematisiert worden in den Spielzusammenfassungen, aber nur in dieser Pause. Das fand ich schon auch bemerkenswert, also weil der kann da hinten gar nichts machen, gibt aber diesen Raum frei. Also ich glaube, wenn der da stehen geblieben wäre, wo er stand, hätte er deutlich bessere Chancen gehabt, dann Herrn Hahn am Abschluss zu stören, als es Akanji dann gehabt hätte.
Und sich zurückziehen. Nicht direkt auf die Torlinie, aber generell ist dann vielleicht auch die passende Überleitung zum FCA, der ja dieses 1:0 nicht über die Zeit bringen konnte, weil man sich vielleicht auch ein bisschen zu konservativ in die eigene Hälfte gestellt hat. Also, dass Augsburg das natürlich erstmal aus seinem Spiel gegen den Ball heraus spielen möchte, das ist jetzt nicht verwunderlich und auch legitim. Es kamen dann aber nur 35% der langen Bälle an. Das war einer der Gründe, warum man im Grunde fast gar keine Entlastung hatte. Und Dortmund hat es halt sehr, sehr gut geschafft, sich aus allen möglichen Situationen heraus Torabschlüsse herauszuspielen. Also, das große Problem der vergangenen Monate, dass man gegen einen tiefstehenden Gegner wenig zustande bringt, das gab es diesmal nicht. 10 Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus und da war wirklich alles dabei. Flanke, Steckpass, Doppelpass, einfach nur gewonnenes Dribbling, Standardsituation, also sehr, sehr variabel. Hat das Augsburg, Ralf, vielleicht auch ein bisschen zu konservativ gespielt oder kann man denen da einen Vorwurf machen? Müsste man da nicht eigentlich in der Situation, in der man sich befindet, dann mehr machen aus diesem Spielverlauf, der ja erstmal positiv für Augsburg war?
Wie definierst du jetzt in der Situation, in der die Augsburger sind? Ich frage mal ganz kurz gegen.
Ergebnistechnisch. Also aus den letzten 5 Spielen hat man 4 verloren und eines gewonnen zu Hause gegen Union Berlin. Vorher noch ein Sieg gegen Köln. Also man hat Punkte gesammelt, die waren auch dringend notwendig. Wenn wir diese 6 Punkte aus diesen letzten 6 Spielen, die ich gerade genannt habe, abziehen, dann steckst du schon unten auf dem Relegationsplatz. So
Und
meine
dann
ich.
sollst du in Dortmund mutig und offensiv nach vorne spielen, halte ich für schwierig. Natürlich, da gebe ich dir auch recht, du startest in das Spiel und führst nach 10 Minuten 1:0. Ist natürlich ein Traumstart bei einer Mannschaft, die du ja schon im Hinspiel auch eiskalt erwischt hast. Das ist jetzt, ich glaube, Augsburg ist nicht zwingend der Lieblingsgegner der Dortmunder. Aber dann fängt halt irgendwann auch das Überlegen an und das geht dann auch relativ schnell, wenn die Dortmunder, weil es die Dortmunder ja 15 oder 16 Minuten gebraucht haben für den Ausgleich. Weißt du, wenn sich das so ein bisschen hinzieht, wenn du das halten kannst, möglicherweise bis zur Halbzeit, dann kann sich da so eine Dynamik draus entwickeln. Wenn du aber relativ schnell quasi diesen Gegenschlag bekommst, bist du ganz schnell wieder da in deiner. Ja, in deiner, wir stecken im Abstiegskampfsituation. Wir sind unten drin. Und der BVB wiederum hat es dann geschafft, ohne jetzt überragend zu spielen, aber dominanter aufzutreten und so ein bisschen dieses heute geht für euch nicht so viel zu vermitteln. Und das hat den Augsburgern dann im Laufe des zweiten Durchgangs ein bisschen das Genick gebrochen, finde ich. Also das ist dann natürlich, klar, wir könnten das jetzt taktisch sezieren, dafür müsste ich mir das Spiel aber, muss ich gestehen, auch nochmal komplett über 90 Minuten unter dem Gesichtspunkt anschauen. Aber das ist dann auch ganz, ganz viel auf psychologischer Ebene. Und du hast die Situation der Augsburger ja beschrieben, die Tabellenkonstellation kennen wir alle. Ja, du startest gut, aber bekommst relativ schnell auch eben wieder den Ausgleich. Und der Rest passiert dann ja zwischen den Ohren.
Ja, das stimmt vielleicht. Vielleicht auch ist auch so, das 2:1 zu erklären, das sehr, sehr schön eingeleitet und verwertet, also eingeleitet von Guerrero und verwertet von Sancho war, was aber fast eine Doublette war zu einem Gegentor, wie es Augsburg, ich glaube, gegen Union Berlin gefunden hat. Caligiuri ist derjenige, der ja viel offensiver nach vorne schiebt von den Außen und Oxford muss dann hinterher und der Rücken von Caligiuri ist dann attackierbar. Also ich glaube, Union war das, die mit einem Ball einfach direkt hinter ihnen gekommen sind und auch so eine 1-gegen-1-Situation gegen Teute hatten. In dem Fall ist Oxford auch einen Schritt rausgegangen, also wer sich das Tor nochmal anguckt, er macht einen Schritt nach vorne, wo man nicht genau weiß, warum, auch eben irgendwas zwischen den Ohren, hatte eine Idee, hat nicht funktioniert, wurde eiskalt dafür bestraft, aber weil das Jadon Sancho auch wunderbar gemacht hat, das gehört zu diesem Spiel auch dazu, soll nicht untergehen. Für Dortmund geht es jetzt...
Du merkst es ja, entschuldige bitte, aber du merkst es ja auch daran, dass selbst so ein verschossener Elfmeter und so keine, wie soll ich sagen, keine... Normalerweise ist das ja auch so ein Signal, so auf geht's, Leute. Und das war dann eher so, das reicht jetzt noch nicht als Initialzündung.
Das stimmt. Und es ist das Hände-Ei-Problem. Dortmund war halt auch einfach sehr gut in diesem Spiel, trotz aller Rückschläge. Da sieht man dann logischerweise als Gegner dann auch nicht so einfach gut gegen aus. Für die Dortmunder geht's jetzt weiter. Zu Hause gegen den SC Paderborn. Wir erinnern uns ans letzte Jahr. 3:0 Führung zur Halbzeit am Ende. 3:3 war das in der Bundesliga damals noch. Das ist jetzt natürlich DFB-Pokal, dieses Spiel. Und dann geht's zum SC aus Freiburg, ein Auswärtsspiel, sicherlich auch nicht die einfachste Aufgabe für den BVB. Auch da hat man seine Geschichte mit dem SC und Auswärtsspielen dort unten. Der FC Augsburg hat jetzt ein knackiges Programm vor sich. Wolfsburg, Raba Leipzig und Leverkusen sind die nächsten Gegner für die Augsburger, die eben, wie vorhin schon erwähnt, 5 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz bei aktuell 22 Punkten. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen, und das hat jetzt mal nichts mit Abstiegskampf zu tun, sondern wir reden allein um das Rennen um die internationalen Plätze, und ja, Union Berlin war Teil dieses Spiels. Wir sprechen über das 1:1 zwischen den Unionern und Borussia Mönchengladbach. Die Berliner gehen durch einen Freistoß in Führung, Knoche köpft den ins lange Eck, das kam aus dem Nichts, ein Standardtor für Union Berlin, Wahnsinn, dass diese Komponente jetzt auch mit dazu kommt. Und dann kann aber Gladbach ausgleichen durch Player, und so bleibt es dann am Ende bei einem 1:1, das allerdings nicht ganz den Unterhaltungswert dieser Partie widerspiegelt. Stefan, wie würdest du denn das aus Sicht beider Mannschaften einordnen, diese Punkteteilung?
Ja, gut. Wie würde ich das einordnen? Also Marco Rose hat es ja in der Pressekonferenz gesagt, dass es so ein typisches Union-Berlin-Spiel war. Ich glaube, so es schwingt ja immer noch so ein bisschen mit, ja, wir spielen ja nur gegen Union. Angesichts der Performance von Gladbach in diesem Jahr haben da wahrscheinlich viele auch mit einem Sieg gerechnet, aber es war schon völlig in Ordnung, dieses Unentschieden. Es war auch genau das Spiel, was Rose erwartet hatte und was auch nicht von ungefähr kam. Also es ist schon schwierig, da gegen Union richtig gut auszusehen. Union macht es halt einfach weiterhin überragend gut, muss man einfach mal sagen. Also gegen alle Gesetzmäßigkeiten eigentlich so ein bisschen, aber extrem stabil. Und dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen, wird immer weniger zum Zufall. Also mit jedem Spiel mehr, was da gespielt wird.
Und warum, glaubst du, spielt man dann ohne Neuhaus und Stindl in so einem Spiel, was ja erwartetermaßen schwer werden würde?
Ich glaube, es wäre auch mit Neuhaus und Stindl schwer geworden. Diese Diskussion, ich finde die immer ein bisschen schwierig, also bitte jetzt nicht als Kritik verstehen, aber wir wissen ja in dieser Saison mehr als in jeder andere, dass die Belastungen extrem hoch sind, und gerade für die Gladbacher kommt ja jetzt auch im Februar kommt ja noch einiges dazu, und man hat halt auch in der Hinrunde gesehen, dass Gladbach das nun nicht so leicht wegsteckt, wie das vielleicht die Bayern wegstecken oder andere Vereine, das seit Jahren gewohnt sind. Und dieses wir rotieren jetzt mal, finde ich dann halt auch völlig normal, und will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber dann jedes Mal irgendwie, ja, aber warum lässt er jetzt den und den raus, dann zu fragen, das ist ein bisschen komisch immer. Also ja, man muss dann halt auch mal Leute rauslassen, man muss dann halt auch mal Leute rauslassen, die halt auch gut sind. Und ich finde halt gerade so der Offensive ist natürlich Gladbach auch relativ, der gesamte Kader von Gladbach ist natürlich schon sehr, sehr gut bestückt. Also gut, Hannes Wolf hat jetzt noch nicht so die Fans von Borussia Mönchengladbach, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch nicht so sehr überzeugt, aber ja, Den kann man ja, also der hat wahrscheinlich sogar tatsächlich für so ein Spiel gegen Union, wo du weißt, du bekommst wenig Raum, da kann man den schon auch spielen lassen. Also das, was er hat, das kommt dann für so ein Spiel dann auch in Frage. Ob er das dann wirklich hundertprozentig abgerufen hat, ist dann noch eine andere Frage.
Ja, das stimmt. Also ich habe es auch nicht ganz so gemeint. Vielleicht ein bisschen daher kommt, dass als Stindl dann reinkam, er nochmal so die Schlussoffensive eingeleitet hat. Aber da kann man ja auch genau so argumentieren, dass man sagt, ja, guck mal, was sich verändert hat, als dann Lars Stindl von der Bank kam. Ich fand es interessant zu sehen, wie Gladbach dieses Spiel angegangen ist, weil man ja bei Union Berlin sich auch in der Vorsaison eine empfindliche Niederlage geholt hat, bei der man auch schon Dinge probiert hat im Spiel, die haben nicht funktioniert. Und René Maric hat irgendwann, ich glaube, ein paar Monate später in seinem Adventskalender auf Twitter geschrieben, ja, in der Analyse haben wir dann rausgefunden, was wir hätten machen müssen. Aber halt leider ist uns das während des Spiels nicht aufgefallen. Und in der Partie war es zumindest in der ersten Halbzeit noch so, dass Gladbach den Sechserraum im Grunde so im Aufbau eigentlich aufgegeben hat. Also Zakaria, der lässt sich ja sowieso gerne fallen im Aufbau, aber auch Hofmann ist manchmal sehr weit zurückgekommen, war quasi in der letzten Kette anspielbar und den Sechserraum hat man einfach umspielt. Und das war gar nicht so schlecht, fand ich, weil es dann nämlich durchaus Situationen gab, in denen Ingwerzen und Gentner ein bisschen rumstanden, also jetzt, das hört sich despektierlich an, ich meine es aber nicht so. Also die standen einfach in einem Raum, den sie dachten, sie müssen ihn besetzen. Da war aber gar kein Gladbacher, den sie irgendwie mit ihrem Deckungsschatten aus dem Spiel hätten nehmen müssen. Da gab es so ein paar kuriose Standbilder. Wenn man die anhält, würde man sich denken, okay, was ist hier eigentlich los? Und das fand ich einen interessanten Ansatz von Gladbach, ohne dass das alleine jetzt das Spiel erklären würde. Aber fand ich spannend zu sehen.
Na, du hast ja aber recht. Ich meine, Union versucht sehr häufig gerade im Zentrum zu pressen, versucht im Zentrum die Ballgewinne zu haben. Insofern finde ich es nachvollziehbar, wenn du sagst, nee, weißt du was, dann spielen wir da gar nicht erst rein. Dann trainieren wir die ganze Woche über mit einem Fußballfeld, in dem der Mittelkreis quasi nicht betreten werden darf.
Ja, so ein bisschen sah es aus. Und dann ergeben natürlich auch Thuram neben Player ergibt Sinn, weil du mehr lange und tiefe Bälle hast. Du hast mit Wolf und Hofmann die ja dann eher auf dem Flügel agiert haben, Leute, die nachrücken können. Also man konnte ganz guten Plan erkennen. Das ist aber ehrlicherweise bei Gladbach nie das Problem. Wenn du keinen Plan bei Gladbach erkennen kannst, dann wurde irgendwas nicht in der Umsetzung hingebracht. Den Plan sieht man immer. Und auf der anderen Seite hast du bei Union Berlin ja aber auch quasi das gesehen, was Union bis auf den 8. Platz jetzt aktuell gebracht hat, mit der kleinen Einschränkung. Das ist jetzt so mein persönlicher Takeaway aus diesem Spiel. Gieselmann und Riasson, vor allem Riasson, das ist halt dann doch ein leichtes Downgrade zu Trimmel und Lenz. Es gab so zwei, drei Situationen, auch in der zweiten Halbzeit, wo Union wirklich nochmal vielleicht das eine Tor nochmal hätte machen können, aber die sind immer schon. Bei der Flanke oder bei der Situation, wie man es ausspielt auf dem Flügel, sind die schon zum Erliegen gekommen, weil da die Präzision nicht gefehlt hat. Manchmal auch so ein bisschen, also Gieselmann zum Beispiel, der ist mir manchmal, hat jetzt die Flanke zu früh geschlagen. Also Lenz und Trimmel, die gehen halt wirklich gerne an die Grundlinie, wenn sie es schaffen, weil du dann auch nochmal eine andere Option hast, im Rückraum jemanden anzuspielen, was ja schon häufig funktioniert hat bei Union. Das hat vielleicht gefehlt bei Union und erklärt dann auch, warum dann auf deren Seite nicht noch mehr ging in diesem Spiel, meiner Meinung nach.
Ich glaube auch, dass es auf beiden Seiten relativ großen Respekt vor dem Gegner gab. Also, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass das Spiel jetzt vielleicht den neutralen Zuschauer jetzt nicht so wirklich aus den Sitzen gerissen hat, dass es natürlich wenig offensive Torszenen gab. Und aber das, also auch die Gladbacher natürlich auch aus der Erfahrung der vergangenen Saison, dass das so ein bisschen zurückgenommener alles war als vielleicht gewöhnlich.
Hinten raus hätte es dann noch enger werden können, aber letztlich hat dann Loris Karius in einigen Situationen noch gut gehalten. Das gehört nämlich auch noch zu diesem Spiel mit dazu, in der, ich glaube, also 69. Minute war der Wechsel, aber es war in der 64. Minute, dass Andreas Lute mit Robin Knoche zusammengeprallt ist, mit seinem Kopf an dessen Rücken. Und wir sehen es sehr selten in der Bundesliga, deswegen hebe ich es hervor. Er wurde aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt, hat dann später auch irgendwas geschrieben mit, ich habe zwar Kopfschmerzen, aber wir haben den Punkt. Also definitiv ein guter Wechsel. Loris Karius kam dann für ihn hinein. Übrigens hat die Premier League laut The Athletic jetzt den Plan in der Umsetzung, dass schon beginnend jetzt sehr bald in der Saison zwei Auswechslungen auf Grundlage von Kopfverletzungen möglich sein sollen, zusätzlich zum jetzigen Auswechselkontingent. Und auch der Gegner soll die Möglichkeit Möglichkeit haben, in, wenn es zu einer solchen Auswechslung kommt, auch genau in diesem Auswechselslot auch zu wechseln. Damit will man jetzt experimentieren in der Premier League und auch im FA Cup, wenn die Informationen von The Athletic so stimmen. Also in UK, da tut sich ein bisschen was, was Kopfverletzung angeht. Jetzt müssen nur noch die Beteiligten auch zeigen, dass sie selbst diese Sensibilität haben und dann auch mal eine unangenehme Entscheidung treffen, nämlich im Zweifel auch mal einen Leistungsträger rauszunehmen, der einem in die Augen guckt und sagt, nee, ich weiß, dass wir Sonntagnachmittag haben, ich würde gerne weiterspielen. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Aber konnte man in diesem Spiel schon sehen. Ihr habt jetzt noch die letzte Möglichkeit, etwas zu diesem Spiel oder zu irgendetwas anderem zu sagen. Ansonsten ist die Sendung vorbei. Gibt es noch etwas, was offen geblieben ist nach fast 3 Stunden?
Ich glaube, bei Frankfurt haben wir den Namen Hasebe nicht genannt, ne?
Das stimmt, ja.
Du hattest nur, in Anführungsstrichen, nur So und Kavada und so angesprochen. Für mich ist Hasebe tatsächlich, genau, das lag mir noch unter den Nägeln. Ich wollte, aber da sind wir relativ schnell zum neuen Spiel gekommen. Er war ja eine ganze Zeit lang auch draußen und so, aber für mich ist er nicht mehr ganz so dominant wie zu seiner Hochzeit vor 2 Jahren circa, aber für mich bleibt er ein wichtiger Strippenzieher für die Mannschaft. So, das wollte ich noch loswerden.
Das stimmt, der hat auch ein paar von diesen schönen Steckpässen gespielt. Stefan, hast du auch noch irgendwas aus dem ersten Spiel, über das wir geredet haben? Oder? Jetzt kommt nochmal dein Nachhaken zum VfL Wolfsburg.
Nee, jetzt nichts mehr.
Schön. Es ist ja dann auch irgendwann gut, aber ich finde das schön zu sehen, dass sogar in einer so langen Diskussion bleiben eben Punkte offen. So ist es und deswegen gibt es ja auch wöchentliche Schlusskonferenzen, dann grast man das so langsam dann doch irgendwann ab. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vorher muss ich aber noch sagen, gegen wen Union und Gladbach spielen. Union wird jetzt es zu tun haben mit Mainz 05 und dann Schalke 04. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Berliner und Borussia Mönchengladbach spielt jetzt im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und beide liegen auf Plätzen 7 und 8. Gladbach 32 Punkte, punktgleich mit Dortmund auf 6 und Leverkusen auf 5 und Union Berlin 29 Punkte, 3 Punkte hinter den anderen Beteiligten. Und jetzt danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit, für eure Expertise. Das hat große Freude gemacht. Danke an Ralf Gunnisch. Ihr folgt ihm natürlich eh schon alle als @Felgenralle auf Twitter. Wenn nicht, dann ist das allein euer Versäumnis. Wir können da nichts mehr dafür. Ralf, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich durfte.
Immer wieder gerne, das weißt du doch. Und ebenfalls herzlichen Dank an Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der @S_Hermanns. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Danke dir, Stefan, dass du mit dabei warst in dieser Schlusskonferenz.
Ja, vielen Dank auch für das Vertrauen.
Um Gottes Willen. Jetzt wird es eine Spur zu groß. Da hören wir schnell auf, aber nicht ohne, dass ich euch noch Hörempfehlungen gebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Colinas Erben haben eine neue Folge herausgebracht, die heißt Serious Mist Strafrabatt. Die kann ich euch sehr empfehlen. Da wird auch nochmal auf Szene vom Anfang der Saison zurückgeblickt. Ist dann doch interessant, wie viel man dann doch wieder vergessen hat, aber wie immer hörenswert. Liebling Bossmann, der Sportrechts-Podcast, hat sich mit Fananwälten auseinandergesetzt. Sehr interessantes Interview. Da wird auch nochmal erklärt, woher kommen eigentlich Stadionverbote und was passiert eigentlich so rund um Prozesse mit Fußballfans. Fand ich sehr interessant. Und dann Flutlicht an von Mara Pfeiffer. Ja, ich hänge da ein bisschen hinterher, aber jetzt habe ich die Folge mit Eva Lotter-Bohle gehört. Die habt ihr ja auch im Rasenfunk letzte Woche gehört. Sehr, sehr empfehlenswert. Erfährt man immer noch neue Dinge. Also diese 3 Podcasts empfehle ich euch. Und dann hören wir uns in Rasenfunk Nummer 300 nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.